Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Couchgeflüster mit mir Sina und
Leonie Rachel,
the one and only. Heute geht es um Toxic, wir haben beide schon den ärgsten Ohrwurm von Toxic. Ja, es geht um toxische Beziehungen, wir besprechen das Thema, was toxische Beziehungen ausmacht, wie wir selber damit umgegangen sind mit diesen Erfahrungen. Und ja, wie ich gehört habe, hat die Leonie vor allem schon etliche Nachrichten zu dem Thema bekommen.
Ja.
Was haben deine Follower so angemerkt, geschrieben?
Die meisten wollten eigentlich wirklich wissen, wie man merkt, dass man in einer toxischen Beziehung ist.
Mhm.
Ich glaube, mit der Frage stellt man sich, eigentlich sagt man dann schon die Antwort, weil wenn du dich fragst, ob du in einer toxischen Beziehung bist, bist du es wahrscheinlich schon.
Ja.
Aber ganz viele wollten wissen, wie also man es merkt, wie man vielleicht eine toxische Beziehung wieder retten kann. Das war auch eine Frage.
Also wie man wieder rauskommt aus dem...
Ja, nicht nur, also dass man sich trennt, sondern wie man das halt wieder vielleicht versucht zu recovern, als Pärchen gemeinsam. Und das andere war auch das Lösen von toxischen Menschen, also wie man sich von toxischen Menschen befreit. Und ja, das waren so die Hauptpunkte eigentlich. Was mir persönlich, was ich einen extrem schönen Satz fand, den ich gelesen habe, es war nämlich schon was gelesen und gehört, weil es war eigentlich von einem YouTube-Channel, den ich im Zuge dessen mir angehört habe. Und zwar war das, einen Frosch in heißes Wasser werfen würde, würde er sofort rausspringen.
Mhm.
Aber wenn man einen Frosch in einen Topf Wasser setzen würde und den langsam erhitzen würde, bleibt er drinnen und würde dran sterben.
Oh Gott, das ist die schlimmste Metapher und ich glaube, es bringt es extrem auf den Punkt.
Es bringt es so auf den Punkt und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, genau so fühlt man sich auch in einer toxischen Beziehung. Von außen betrachtet denkt sich jeder nur noch mehr, what the fuck?
Warum gibst du dir das?
Ja. Mhm. Und von innen denkst du dir noch so, ach, noch ein bisschen.
Oh Gott. Du hältst es nur ein bisschen mehr aus, ja. Ein bisschen mehr.
Aber das Ding ist, ich glaube, man merkt gar nicht so... Ich glaube, es ist oft das Problem, dass man es eh irgendwo merkt, dass es nicht gesund ist, wie man die Beziehung führt. Aber man hat ja irgendwo mal angefangen. Und ich glaube, man dieses, wo man angefangen hat, das heißt, wenn das Wasser sozusagen noch kalt ist, an den hängt man so lange. Und ich glaube, wenn man sofort konfrontiert wäre mit dem, was das Toxische dann ausmacht, würde man eh sofort gehen, weil dann sagt man sich so, nein, das gibt man sich nicht.
Mhm.
Aber ich kann halt von meiner Erfahrung reden, also zum Beispiel meine most toxic relationship war eine, die extremst mit Eifersucht auch geprägt war, aber nicht von mir, sondern von meinem Partner. Und ich meine, es gab dafür auch gar keinen Grund. Er hätte nie eifersüchtig sein müssen. Nur er war so extrem und hat das einfach, es war überall. Also zum Beispiel, mir war es generell wichtig, dass wir auch mehr zusammen zu Hause machen. Also ich gebe mal kurz einen Grundumblick. Am Anfang hat es sich überhaupt nicht angefühlt für eine toxische Beziehung. Es war wunderschön, ich war super verliebt. Es war erfüllend, alles. Und dann habe ich aber gemerkt, okay, ich möchte zum Beispiel ein paar Punkte, die mir wichtig sind, ist, dass man nicht jedes Wochenende fortgeht, sondern ab und zu was zu Hause gemeinsam macht. Halt nicht, dass man zu Hause sitzt und...
Also nicht jeder für sich, sondern zusammen?
Ja, zusammen einfach Zeit miteinander verbringt, ob man ins Kino geht oder einfach nur essen geht oder mal in eine Bar. Das ist Dings, aber es geht nicht nur ums Fortgehen. Also nicht nur Club, nicht nur Freunde, sondern halt Dings. Aber ich habe verstanden, weil ich bin halt jemand, ich arbeite alleine, ich arbeite alleine und habe am Abend oft Events, dass halt mein Partner, der in einer Fixanstellung ist, oder war halt in dem Fall, am Wochenende natürlich die Zeit auch mit seinen Freunden verbringen will. Aber ich finde, da hätte man mehr Abstriche machen können. Und am Anfang habe ich das noch irgendwie so ignoriert, weil ich es eh auch lustig fand mit denen. Aber irgendwann habe ich mir gedacht, ich hätte gerne mehr Zeit mit meinem Partner.
So allein, also Quality Time.
Genau, halt einfach auch mal Couch an Wochenende. Aber mein Ex-Partner war halt dementsprechend komplett anders als ich. Ich meine, ist eh auch seine Einstellung zum Leben. Ist auch vollkommen legitim, wenn er so leben will. Aber wir haben halt schon deswegen viel gestritten, dass ich halt eigentlich mehr Zeit zu Hause, beziehungsweise halt mit ihm zu Hause verbringen wollte und er viel mehr Freunde rausgehen, weggehen. Und im Grunde ging es eigentlich darum, dass er eigentlich auch mehr trinken wollte.
Einfach, Festplatte löschen.
Ja, einfach so auf, ja, das war sein Recovern sozusagen von der Arbeitswoche. Jedem das seine. Aber dann war es halt so, dass meine Wünsche dann schon mal ignoriert worden sind, war eine Sache, die ich nicht gut fand, aber das macht jetzt keine toxische Beziehung aus. Das Toxische kam daher, wo ich mir gedacht habe, so, okay, wir können nicht miteinander fortgehen anscheinend, weil das war nicht das Ding. Aber zum Beispiel, wenn ich getrennt von ihm weggehen wollte, hat er einen Streit angefangen, sodass ich mich dann scheiße gefühlt habe und zu Hause geblieben bin und er ist aber fortgegangen.
Es ist so manipulativ irgendwie.
Es ist manipulativ gewesen und es war extrem von dieser Eifersucht. Weil mir dann auch zum Beispiel vorgeworfen, wenn ich dann mal allein wo fort war, das, was passiert sein könnte oder so. Und ja, der Sina schenkt sich gleich ein Gläschen.
Ich brauche gleich ein zweites Glas Wein, weil sonst...
Sonst schafft es das
nicht. Sonst schaffe ich das nicht.
Ja, aber es war halt dann einfach so, weißt du, es war viel mit Kontrolle. Kontrolle und schlägt auch die Flasche gleich ab.
Die gute Tischdecken.
Sina kümmert sich nur um ihre Tischdecken.
Housewife.
Ich heul mir hier mein Herz aus.
Wifey Material.
Ja, ja.
Okay, auf dein Herz. Auf dein Herz.
Nein, das war für mich damals wirklich nicht so einfach, weil das war einfach diese Situation mit dem, okay, ich kann nicht allein fortgehen, weil dann kommt sofort dieses
Eifersucht. Du darfst eigentlich nicht mehr oder weniger, oder?
Ja. Und wenn ich es mache, habe ich den nächsten Hustle. Und ich meine, natürlich ist man in einer Beziehung dann so, dass man halt versucht, trotzdem immer Streit zu vermeiden. Vor allem, wenn man, sagen wir mal so, am Anfang klärt jeder seine Grenzen ab und dann hat man eigentlich so, wo jeder weiß, okay, das ist die Grenze, wenn ich die überschreite, dann ist er sauer oder ist sie sauer. Und dann war es halt einfach so, ich habe dann immer gedacht, na gut, dann, ich war dann halt traurig, bin zu Hause geblieben, war noch unglücklicher, habe mich super kontrolliert gefühlt in der Situation und habe aber gar nicht gemerkt, dass das eigentlich schon der Beginn ist von etwas, was eigentlich was so richtig wie so ein Monster eigentlich die Beziehung dann aufgefressen hat.
Weil ich glaube, es ist so die treffende Bezeichnung für das, weil ich meine, ich kenne es echt nur aus der anderen Perspektive, muss ich sagen. Ich glaube, ich war teilweise wirklich der toxische Part. Also ich bin selber mega eifersüchtig und ich arbeite echt hart an dem. Ich meine, in meiner aktuellen Beziehung, ich glaube, mit zunehmendem Alter wird man einfach ein bisschen ruhiger, gefasster, man weiß, okay, das ist jetzt wieder nur ein Drama in meinem Kopf und jetzt, das trage ich nicht immer auf dem Rücken einer Person aus, aber in meiner ersten Beziehung war ich genauso. Also ich war, ja, und das kriegt man selber ja gar nicht mit. Also das finde ich eigentlich das Orgel.
Aber ist dein Partner in der Situation dann zu Hause geblieben?
Das weiß ich nicht mehr. Das ist echt schon lang her. Es ist schon 10 Jahre her. Aber ich glaube, es war wirklich so, dass ich es immer irgendwie geschafft habe, dass wir Streit haben wegen sowas. Also es waren echt immer die Streitthemen so, dass ich halt quasi der kontrollierende Teil war und das habe ich erst dann auch richtig gecheckt, dass ich damit, mit dieser Art und Weise, wirklich die Beziehung voll vergiftet habe.
Ja, ich glaube auch, dass ich zum Beispiel teilweise jetzt, zum Beispiel in meiner jetzigen Beziehung, auch teilweise toxisch reagiere. Mhm. Aber ich muss sagen, das ist mir halt die Beziehung, von der ich vorhin geredet habe, dass mein Kopf so stark vergiftet hat, dass es mir sehr schwer fällt, dass diese gewissen Strukturen, die die Beziehung, also ich kann ein ganz einfaches Beispiel nennen. Zum Beispiel, wir haben, also ich und mein jetziger Freund haben Valentinstag gefeiert und er hat mich in ein Thermewochenende eingeladen, um keine Werbung hier zu präsentieren. wir wurden dort eingeladen, es war wunderschön, ich habe das voll nett gefunden und danach war aber die Diskussion, also die Diskussion war die Anregung da, dass wir vielleicht fortgehen. Und ich war sofort auf Kampfstellung aus, so, aber ich muss ja noch mit dem Hund gehen und wir müssen erst ankommen und dann das und war schon total gestresst, weil ich gewusst habe, okay, ich muss all diese Punkte erfüllen, bevor ich überhaupt weggehen kann. Und war dann auch so, ja, du willst ja nur fortgehen.
Im es Kopf, hat dich so arg geprägt einfach, oder? Dass du das Kopf jetzt mitgenommen hast
irgendwie. Ja, in meinem Kopf war voll arg. Der will jetzt da hingehen und es ist ihm scheißegal, wie ich mich fühle, aber ich muss auch so und so viel erledigen und wenn wir das nicht alles erledigen, schaffe ich das nicht dorthin. Und dann hat mich mein Freund angeschaut und gesagt so, du Leonie, dann gehen wir halt mit dem Hund Gassi und dann machen wir das. Mhm. Dann gehen wir halt erst später zu der Party. Ja. Ist ja wurscht, wir müssen ja nicht um 9 dort auftauchen. Wenn wir um 10:30 auftauchen oder um 11 ist doch alles gut. Und ich habe mich in dem Moment dann auch entschuldigt dafür, wie ich war. Das ist, glaube ich, auch das erste Mal, dass ich sowas mache. Aber das war einfach für mich so, wo ich mir gedacht habe, ich habe das so sehr von meiner vorherigen Beziehung mitgenommen. Ja. Dieses, es ist immer so abgelaufen, es muss immer so ablaufen. Ja. Und bin schon so auf diese Kampfposition gewesen, dass ich gar nicht mitbekommen habe, dass mein jetziger Partner überhaupt nicht ein Problem hat, mit mir mit dem Hund Gassi zu gehen.
Ja.
Oder mit mir das vor alles zu erledigen, bevor wir da zu der Party gehen. Und ich hatte schon im Kopf so, ja, ich will halt ohne mich dorthin gehen. Und ich soll dann maximal nur nachkommen, aber nur ich soll nur nachkommen, weil ich ihn, weil er sonst die Angst bestehen würde, dass ich ihn betrügen würde oder so. Weil das eben von meiner Vorbeziehung so stark geprägt war, diese ständige dieses Kontrollding. Mhm. Und ich glaube, dass toxische Beziehungen, ich bin mir nicht sicher, ob das, wo an dieser Punkt ist, dass es toxisch wirkt, weil in Wahrheit ist es immer ein Gegenspiel, weil man muss dem ja auch nachgehen, weil zum Beispiel es gibt Momente, wo ich denke, jetzt im Nachhinein, wenn ich da gesagt hätte, so nicht weiter.
Ich glaube auch, das ist irgendwie...
Man muss sich das auch gefallen lassen.
Ich glaube auch, dass man sich es gefallen lassen muss und dass man, also dass sie sowas einschleichen kann. Ich würde, man liest halt irgendwie, weil wir haben ja im Vorfeld so ein bisschen recherchiert, wie wir überhaupt in die Podcast-Folge angehen. Mhm. Und ich würde einfach
einmal... Es
war extrem schwer, weil es gibt halt, ich finde, es gibt so viele Artikel, die einfach einer Person so die Schuld geben dafür.
Aber und es ist,
ich glaube, es ist echt so ein Verhalten, das sie einpendelt, wenn die eine Person sich verunsichert fühlt und die andere Person tut eigentlich Sachen, die nur dazu beitragen, dass das ganze Ding nur mehr unsicherer wird und eskaliert dann einfach. Also wenn man halt wirklich so zum Beispiel wie ich eher unsicherer Partner ist, sage ich mal, weil ich einfach wirklich oft Selbstzweifel habe und mir denke, wow, ich bin eifersüchtig und keine Ahnung. Und ich glaube, dass man da einfach den Wind aus den Segeln nehmen muss, dieser ganzen Diskussion.
Ja.
So, also ich muss ganz ehrlich sagen, mein aktueller Partner, der ungefähr der beste Typ ist, kann damit irrsinnig gut umgehen und ich versuche mir da
aber
wirklich...
Aber leicht, weil er selber mit sich selbst im Reinen ist.
Weil er wirklich selber mit sich selbst im Reinen ist und das ist, glaube ich, ein massiver Punkt. Und er gibt dem Ganzen nicht so viel Raum,
können
wie ich ihm
gegeben habe. Ein bisschen seinen Eltern sagen, dass sie einfach
großartig. Er hat großartige Eltern. Wirklich. Ich habe ihnen das eh schon öfter gesagt, aber es gibt wirklich...
Ja, es kommt auch von den
Eltern. Es gibt wenig Menschen, die so relaxed mit dem Thema umgängen wie der. Wirklich.
Eltern, weil ich muss ganz ehrlich sagen, bei dem Partner, wo ich sage, dass ich in einer toxischen Beziehung war, das sind, wo man merkt, da kommt keine richtige Stabilität vom Elternhaus.
Ja, kann ich bezeugen.
Wenn ich meine Eltern über alles liebe, ich glaube nicht, dass sie mir die genügend Stabilität gegeben haben in meinem Leben, was das betrifft.
Oder dass zumindest halt gewisse Bedürfnisse einfach nicht die Beachtung gefunden haben in der Erziehung, die relevant gewesen wären.
Es ist unfair, immer den Eltern die Schuld zu geben, weil man muss sozusagen, ich habe halt auch eine Borderline-Störung, aber ich glaube manchmal, dass zum Beispiel einfach in meinem Elternhaus wurde nicht viel geschritten, aber wenn geschritten wurde, war das sehr, sehr dramatisch. Es war laut, es war mit Türen knallt, aber sofort auch eine Versöhnung, die sehr, ich kenne zum Beispiel nachträglich sein, also dieses Nachtragende kenne ich gar nicht.
Ja.
Das gibt es bei mir nicht und in meiner Familie auch nicht. Zum Beispiel, wir streiten, wir schreien, jeder knallt mal eine Tür und circa eine halbe Stunde später sind
so, alle gemeinsam. I'm sorry. Ja, es ist
nicht einmal I'm sorry, sondern es wird einfach dann sich einfach wieder normal weiter auseinandergesetzt miteinander, ohne drüber jetzt groß zu sagen, oh Gott, es tut mir so leid, wie wir waren, sondern...
Ich glaube, dass die creepiesten Familien, muss ich ganz ehrlich sagen, das habe ich irgendwie auch am eigenen Leib erfahren, im Sinne von Typen, die ich gedatet habe, waren die Familien, in denen nicht geredet wurde. Also wirklich, und damit meine ich gar nicht. Wirklich alle Hexens, du kommst bei der Tür rein mit deiner neuen Freundin, du bist ungefähr der ärgste Teenager und bist eh sau nervös, du lernst die Eltern kennen und dann ist es so, zwei Sätze, that's it, und auch beim Essen. Also ich war da immer so wahnsinnig erstaunt, weil in meiner Familie wird über alles geredet. Über alles, wirklich über alles. Über das, was unangenehm ist. Es wird auch gestritten, es wird leidenschaftlich gestritten, aber man verbringt auch die Zeit sehr leidenschaftlich miteinander und intensiv miteinander. Und man setzt sie mit der anderen Person einfach auseinander. Und es ist nicht dieses Ignorieren und Totschweigen und was soll man denn überhaupt miteinander reden? Das war, also das war für mich ein Kulturschock im wahrsten Sinne.
Das kenne ich nicht.
Und ich war da auch echt, also ich habe mir dann echt gedacht, es gibt einfach Leid, die. Natürlich muss nicht jeder mit einer super leidenschaftlichen Person wie mir gut klarkommen können. Und ich glaube, du bist auch eine sehr leidenschaftliche Person. Und es gibt einfach Menschen, die das nicht können. Und das ist auch voll okay. Nur, wenn man dann, also ich glaube, eine Beziehung wird halt dann echt giftig für beide, wenn es so viele Emotionen gibt, die einfach nicht bereinigt werden, nicht beredet werden. Und das staut sich von beiden Seiten auf. Also auch von einem Typ oder von einer Frau, die halt mega introvertiert ist und nicht so gern über Sachen redet. Ich glaube, sogar da stauen sie einfach irgendwann die Sachen auf.
Ich glaube, es ist ein bisschen, also das, weil du aufstauen sagst, weil da fällt mir jetzt ein Beispiel ein. Ich meine, das war mit meinem jetzigen Partner sogar, dass er einfach frustriert war von einer Situation und ich aber mit der Situation nicht so umgegangen bin,
wie man sich's wünscht.
Genau.
Ja.
Und dann ist einfach schon so mal der Wurm drinnen. Und dann zieht, das ist aber jetzt nicht so, dass man sagt, okay, das hat mich jetzt so gestört, sondern es ist so leicht angeknackst. Und dann achtet man noch viel mehr auf die Fehler vom anderen. Das war dann einfach, das waren so ganz Kleinigkeiten und am Ende des Abends hatten wir einen Streit.
Mhm.
Und das hat jetzt überhaupt nichts mit toxischer Beziehung zu tun, aber es war einfach so.
Irgendwie ja schon, finde ich, weil ich glaube, dass man, dass, glaub, dass jeder Key, das kennt. Also ich glaube, man kann auch manchmal so sein. Ja, voll. Und wenn man nämlich dann so passiv-aggressiv vor sich hindampft und das hat, das kennt jeder. Ich glaube, ja, das kennt wirklich, wirklich jeder. Auch wenn es nur Phase ist, wenn es PMS ist oder keine Ahnung. Ja. Es gibt ein Aussag reicht und man dampft einfach 5 Stunden so mit einsilbig vor sich hin und es gibt einfach kein Besprechung, so, was ist mit dir los? Und man sagt, nix, egal. Und das ist dann, finde ich, sowas, wenn es ein Abend ist und man sagt, sorry, dass ich so blöd war, ich war einfach schlecht drauf, ist es was anderes, wie wenn man das praktiziert, wochenlang, monatelang. Ich glaube, da vergiftet man einfach sich selber massiv und die Beziehung massiv.
Na, was mir aufgefallen ist, und das hat mein Freund mir gezeigt mit der Aussage, ich habe letztens, das war vor kurzem, ich habe gefragt, weil er hat eine Prüfung. Und ich habe gefragt, schaffst du es an dem und dem Wochenende eh zu der Party? Weil ich habe da eine Einladung bekommen und es war mit, dass ich den Namen angeben musste von meiner Begleitung etc. Also es war halt auch etwas mit Blogger-Ding. Und er hat gemeint, so, wieso fragst du das mich so? Das ist so passiv-aggressiv, als ob ich es nicht schaffen würde. Weil ich habe dir ja schon zugesagt. Nur weil ich dir sage, dass meine Prüfung danach ist, ich kann ja auch denken, für mich alleine, dass ich, was ich schaffe und was ich nicht schaffe. Ich hätte dir Bescheid gesagt, wenn sie war. Und da ist mir erst aufgefallen, wie man manchmal einfach passiv-aggressive Fragen stellt, ohne das Bewusstsein zu haben, dass es so ist.
Vor allem beim Schreiben.
Es war gesprochen.
Ach so.
Aber mir ist es nicht bewusst gewesen, weil ich habe in dem Moment wirklich gesagt, so, ja, aber schaffst du es eh dort und dorthin? Ich meine, ich will dir keine Werbung machen. Dort und dorthin. Und er war so, warum fragst du so passiv-aggressiv? Ich habe dir gesagt, die Prüfung ist dann und dann. Ich habe dir dafür zugesagt, wenn ich es nicht schaffen würde, hätte ich es dir ja gesagt.
Ja.
Und da ist mir erst aufgefallen, wie oft man eigentlich unbewusst passiv-aggressiv ist. Aber ich finde, das macht noch lange nicht eine richtig toxische Beziehung aus, weil so richtig toxische Beziehungen sind für mich die Beziehungen mit diesem ständigen Beenden einer Beziehung. Schluss machen, weil einem einfach nicht passt, was der andere gerade macht, anstatt sich hinzusetzen und zu sagen, hey du, weißt du was, ich finde das gerade, was zwischen uns läuft, nicht gut. Gib mir bitte 24, 25, 42 Stunden Zeit zum Bedenken. Ich melde mich auf jeden Fall danach und wir haben noch, wir werden ein Gespräch haben und darüber reden, aber ich brauche mal jetzt Zeit für mich, um damit klarzukommen, was du gesagt hast oder getan hast. Ich finde das ganz schlimm, ist dieses, es sind Kleinigkeiten passiert, man weiß gar nicht, was passiert ist, so richtig, für sich selber. Auf einmal wird schon Schluss gemacht.
Mhm.
Und dann erlebt man sich so in der Schwebe, dann heißt es auf einmal, 2 Tage später meldet sich der Partner und sagt so, ja, ich vermisse dich, ich will dich zurück. Und man ist so in diesem Lieben-Hass. Ich meine, ich muss dazu sagen, dadurch, dass ich ja eben mit Borderline zu kämpfen habe, weiß ich, wie sich das anfühlt, dieses Hass-Liebe-Gefühl, dieses Auf und Ab.
Mhm.
Aber ich habe gelernt, eben damit versucht, besser damit umzugehen, es nicht als Druckmittel zu sehen, Schluss zu machen, sondern wenn ich merke, dass es mir zu viel ist, zu sagen, hey du, ich fühle mich so scheiße, mir ist es halt zu viel. Kannst du für mich da sein? Kannst du da irgendwie das mit mir durchstehen? Oder dann suche ich halt auch Hilfe bei Freunden. Oder zum Beispiel, was ich mache, ich frage halt einfach Freunde, ob es überhaupt relevant genug ist. Weil zum Beispiel manchmal, in meinem Fall, weiß ich einfach nicht, ist das, was ich jetzt gerade als Problem sehe, wirklich ein Problem? Oder ist es einfach nur mein Mind, was mir gerade so einen, weiß nicht, einen, keine Ahnung, ein Monster da schafft, was ich darin sehe. Aber zum Beispiel, was ganz schlimm ist, ist dieses Schlussmachen, wieder zusammenkommen. On-off-Beziehungen sind extrem toxisch.
Das ist voll belastend. Ich glaube, vor allem für Personen, die halt nicht so gefestigt ist. Ja, voll.
Es ist Burnout. Ständiger Stresslevel. Du weißt nie, woran du bist. Du hast ein ständiges Stresslevel. Und wenn du das, das Ding ist, ich habe nachgelesen, dass On-off-Beziehungen, die so richtig emotional hoch und emotional tief, also dieses Toxische auch ausmachen, die gleiche Wirkung haben wie Kokain. Kokain und toxische
Beziehungen. Aber es ist wie Schluss machen, weil da hat es ja eine Wissenschaftlerin gegeben, eine amerikanische, die mir gerade nicht mehr einfällt, die das auch gemessen hat, wie sie Studentinnen und Studenten die Fotos von Ex-Partnern gezeigt hat.
Mhm.
Also dass quasi Schluss machen auch denselben Effekt hat wie Kokain. Aber das ist immer so, du bist in der Angst, etwas oder jemanden zu verlieren, nachdem du irgendwie süchtig bist, mehr oder weniger.
Ja. Das ist halt dieses. Ich glaube, das Toxische macht oft aus, dass es dann ein Suchtverhalten wird. Man wird süchtig nacheinander. Und dann ist man so in dieser gefangen in dieser Welt, dass man.
Ja, das ist, ich finde, dass das mit dem Süchtig, da war ja immer total. Also habe ich immer eine sehr vorgefertigte Meinung gehabt. Ich glaube, wenn man wen liebt, ist man einfach automatisch süchtig nach dem irgendwie, also in irgendeiner Art und Weise.
Ich glaube, es ist Partner, zum Beispiel, wenn ich den Duft rieche, irgendwo, ja, der sein Parfum ist, ja, oder wenn er ein T-Shirt
Polster hat, oder T-Shirt,
ja, ja, und ich rieche das irgendwo,
ja,
das ist so,
ja, ich weiß, löst das, total viel in einem aus.
Das löst, ja, so viel aus, ja, und ich glaube einfach...
Aber das ist ja nur kein Suchtverhalten, ja, weil ich denke mal, wenn du wirklich... keinen Abend allein mehr ausholst und wirklich Suchterscheinungen hast, und ich bin mir sicher, das gibt es. Ja, also ich bin mir ziemlich sicher, ja, das gibt es Leute, die einfach nicht mehr wissen, was sie mit sich anfangen sollen,
wenn der
nicht da ist. Und ja, jetzt nicht, okay, noch 5 Tage, 1 Woche, 2 Wochen vermisst man vielleicht, wenn der unterwegs ist oder keine Ahnung, oder 3 Wochen oder sonst irgendwas. Aber wenn man wirklich keinen Abend, keine Stunde mehr ohne den schafft, dann ist es, glaube ich, schon irgendwie eine toxische Beziehung, oder? Die man, ja, vielleicht mit sich selber hat, weil man einfach mit sich selber nichts mehr anzufangen weiß. Mit sich
selbst, glaube ich, sogar in dem Fall. Ich glaube, das Toxische macht es aus, wenn man gegenseitig nicht merkt, dass man den anderen auch quält damit.
Oh Gott, das ist so sad.
Weil, also ich kann nur von meiner Beziehung reden, wo ich das Gefühl habe, dass sie toxisch war, auf jeden Fall. Ich glaube, dass wir uns beide nicht gut getan haben zueinander. Also ich will ihm gar nicht sagen, dass nur er schuld war.
Mhm.
Also ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Wechselspiel, aber ich glaube, dass wir beide komplett emotionale Nackerpatzeln waren,
mhm,
die nicht darauf klarkommen sind, für den anderen irgendwie auch ein bisschen in Verantwortung zu treten. Ja. Ich glaube, dass zum Beispiel das Ausschlaggebende ist für eine gute Beziehung, ist gar nicht, dass es beiden immer gut geht, sondern dass es ein Abwechseln, wenn es dem einen schlecht geht. Dass,
ja.
Ich habe ein ursüßes Bild von meinem Freund geschickt bekommen. Und zwar das Gießt, also da hat, das sind 2 Comicfiguren.
Ich kenn's, ich weiß genau. So, wie hat man meine auch geschickt? Ah! Oh mein Gott, das ist die schnulzigste Szene, die jemals in einem Podcast passiert ist, glaube ich.
Wir haben ja gerade erst von einem Schnulzen.
Und bitte beschreib's nur, bitte beschreib das, ja, Bild.
Also, es ist voll süß, da ist ein Mädchen am Bett. Und ihr Kopf ist oben angeschnitten, wie so ein Blumentopf, und es wachsen Pflanzen raus, aber ihre Pflanzen sind halt eingegangen. Also, es hängt nach unten und es fehlt halt Wasser. Und beim Jungen, der halt steht vor ihr, hat halt einen sozusagen blühenden Pflanzenschopf am Kopf und er gießt ihren. Und das ist das Süßeste, was es gibt, weil mir mein Freund das geschickt hat, nachdem es mir voll schlecht ging. Und zwar einfach so ein Zeichen, so, ey du, ich schaff's heute, er hat es an dem Tag nicht geschafft, mit mir Zeit zu verbringen, aber ich bin für dich da. Und ich finde, das ist dieses... Man kann schlechte Zeiten haben, sie sollten nur auch abwechselnd sein. Ja, und abwechselnd.
Im Idealfall, ja.
Nicht im Sinne von, jeder wechselt sich mal ab, weil manchmal geht es ein, zweimal hintereinander scheiße und den anderen.
Man muss, also ich finde, das macht einfach eine gesunde Beziehung aus, genau, dass man füreinander da ist. Und wenn man halt checkt, okay, mein Problem, das halt zum Beispiel ist in der Arbeit, war es einfach nervig und ich bin, ja, schlecht drauf, aber keine Ahnung, mein Partner hat ein echtes Problem, kann irgendwie im Sinne von, zirkt um, hat Drama in der Arbeit und zwar richtig. Wer stößt dann sein eigenes Problem zurück und wer ist für den anderen da? Und das macht wahrscheinlich eine gesunde Beziehung aus.
Ja, ich finde es ganz wichtig füreinander. Also es ist füreinander da sein. Zum Beispiel, das war das Schönste, was mein Freund hier zu mir gesagt hat, dass er findet, dass ich der loyalste und fürsorglichste Mensch bin.
Das ist sehr süß, ja.
Das war mir mehr wert als alles andere, weil ich mir gedacht habe, das ist schon etwas, was... Ich glaube, das hätte der Partner, mit dem ich die toxische Beziehung geführt habe, nie gesagt.
Hm.
Weil er sich nie...
Ja, weil niemals irgendwas genug war, oder?
Nie fürsorglich genug gefühlt, ja, hat, nie wahrgenommen. Aber ich glaube, es hat was mit Wahrnehmung zu tun. Ich glaube, wenn du so ein extremes... Also ich bin auch jemand, der braucht extrem viel Aufmerksamkeit.
Hm. I feel you.
Und
I really
mir
do.
Mir kommt es immer so vor, als ob es zu wenig wäre.
Hm.
Aber ich schätze die Momente, wo es dann nah ist. Trotzdem aber nicht genug, wenn es mir mal schlecht geht, um zu, ja, denken so.
Man muss sich selber einfach wahnsinnig relativieren. Ich glaube, vor allem, wenn man so einen Hang zum Megadrama hat, ich auch. Ich glaube jetzt nicht, dass ich ein toxischer Partner in dem Sinne bin. Ich bin eher toxisch mit mir selber.
Ja.
In sehr extremem Ausmaß.
Ich glaube, das sind Frauen mehr als Männer.
I don't know. Ich glaube schon, dass ich ein paar Issues habe. Und... Das war es ja, dessen bin ich mal. Ich hab meine klaren Momente und ich glaube so 70% sind klare Momente, 30% sind, na wirklich, na schon. Also ich habe mich im Griff und ich weiß, wenn ich unnötiges Drama kreiere und halt, wenn ich wirklich so unfair zu mir selber bin, weil ich mir selber einrede, boah, ich bin so der unfaire Partner, weil ich auf und weil mein Freund fortgeht und ich möchte gern, dass er mir ein Herzel-Emoji schickt zum Beispiel. Mhm. Und dann denke ich mir, boah, ich bin so scheiße. Ich soll ihm einfach mal seinen Freiraum lassen und er soll doch machen, was er will. Und ich habe mir zum Beispiel wirklich in meiner jetzigen Beziehung, in der ich unbeschreiblich glücklich bin, wirklich, also ich arbeite wirklich sehr an mir selber und ich versuche echt nicht zu pressuren in dem Ausmaß, in dem ich das vorher gemacht habe.
Aber es ist so schwer, weil das Ding ist, ich habe das bei mir auch.
Man muss sie beruhigen. Es ist immer so, die Gedanken gängen auf Wanderschaft und man denkt sich, wow, welches Mädel schaut mir jetzt wo ich an und bla bla bla. Und es ist einfach, finde ich, teilweise so irre, weil wenn ich mir vorstelle, mein Freund wird sie diese Dinge ausmalen, wenn ich fortgehe und wenn er in Wahrheit mitkriegt hat, was ich beim Fortgehen mache, nämlich, dass ich da sitze, an Aperol trinke und man denkt, boah, ich freue mich schon voll, wenn ich dann einen Falafel-Dürüm essen kann oder so.
Ja gut, so bin ich nicht beim Fortgehen. So ist bitte
ein bisschen
nicht Couchgeflüster im Total. Ja, nur 50% dieses Podcasts denken so. Andere 50% sitzen auf der Tafel, also stehen
mit der Wodkaflasche Magnum. Können wir bitte mal gemeinsam Food gehen? Ja. I need this. Aber ich bin da echt einfach so.
Ich gehe mal gerne schwulfrei. Aber da muss ich meinen Freund überhaupt keine Sorgen machen. Aber abgesehen davon, dass ich sowieso keine Sorgen machen muss, aber ich gehe halt unheimlich gern auf Schwulen- und Lesbenfeste fährt, weil ich einfach das entspannter finde für mich selber, vor allem in einer Beziehung, weil du nicht konfrontiert bist, wenn du wirklich einfach nur mal alle Kraft rauslassen willst. Ich war letztens fort in meinem Flug und ich habe einfach alles rausgegangen.
Diese Orgel ist nämlich das.
Einfach mich gefühlt wieder und habe das dann so für mich, weißt du, getanzt, gefühlt. Ich habe gar nicht mal sehr viel getrunken dort. Wirklich, ich glaube, 1-2 Spritzer getrunken gehabt an dem Abend. Und war einfach mit mir so im Reinen und bin heimgefahren und habe meiner Freundin eine extremst lange Liebesnachricht geschrieben, weil es einfach für mich so schön war. Ich hatte so die Zeit für mich und es war halt überhaupt nicht sexualisiert. Weil mich dort sowieso gefühlt niemand
angst hat. Das Ding ist nämlich wirklich, wenn du fortgehst in einem klassischen Club, dass du, also ich hab das zum Beispiel, dass ich mich wirklich extra so verhalte, damit mir ja auch keiner anbaggert.
Ja, und dann bist du, dann der erste Satz,
den ich jetzt sage, ja, will.
Und der erste Satz ist immer so, ich habe einen Freund. Ja. Das will ich halt auch nicht. Zum Beispiel, ich möchte auch Menschen kennenlernen, ohne den Satz, ich habe einen Freund zu sagen, aber Typen kommen halt oft nur her, weil sie
mit dir reden. Mir ist das am Anfang echt, also wo ich am Anfang sehr frisch mit meinem Freund zusammen war, ist mir das echt oft passiert, dass ich fortgegangen bin. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also es ist wirklich funky gewesen, sobald ich mit meinem zusammen war.
Ja, da melden sie sich alle.
Oh mein Gott.
Nein, ich habe die beste Story ever. Eine Freundin von mir hat mir vor 2 Tagen gesagt, sie hat gesagt so, sie hat halt Schluss gemacht, also eigentlich wurde mit ihr Schluss gemacht und so. Und sie ist sozusagen nicht drüber hinweg, aber auf einmal meldet sich wirklich jeder aus ihrem Leben, den sie jemals hatte, zurück. Und ich habe gesagt, so, das gibt's nicht, als ob sie es riechen würden. Wie Hunde auf der Fährte.
Ja.
Es ist immer so, wenn du was beendet hast, dann endlich wieder so halbwegs happy bist.
Ja.
Oder irgendwie, oder wenn du in einer Beziehung bist und bist halbwegs happy, bam, sie kommen
aber ganz
alle
ehrlich,
aus jeder Ecke
so aber vor ganz 10 ehrlich, Jahren. Ist es nicht irgendwie so, dass die Frauen dann einfach selber das Leben unpackbar schwer machen, indem sie einfach immer so fixiert auf einen Dude sind, der super lässig mit dem Leben umgeht und sie denkt, hey, wenn das Mädel ein bisschen entspannter gewesen wäre, bla bla bla. Und auf einmal ist die Person vielleicht entspannt und auf einmal ist das Mädel relaxed und denkt sie nicht die ganze Zeit, nee, es muss so sein und es muss so sein und der Typ muss irgendwie so sein und bla bla bla. Und stülpt so die massive Vorstellung von ihrem Leben und von ihrer Vorstellung von Beziehung über jeden Typ drüber, dass sie die Typen einfach automatisch...
schreiben und sagen, mich entschuldigen.
Nein, ich finde, es ist einfach immer so... Also es wird immer so gesagt, wow, Typen sind oft so, also wenn über Beziehungen geredet wird, Typen sind so anstrengend, Typen sind so scheiße. Ja, es gibt aber echt verdammt viele Mädels, die richtig anstrengend sind, dass die Typen einfach die Flucht ergreifen. Ja, aber es ist, man muss sie einfach, ich finde, es ist wirklich, und ich habe das selber jetzt an mir selbst entdeckt, dass ich einfach gewisse Baby-Schemes habe, die ich einfach immer abspüre, wenn ich irgendwie nicht das kriege, was ich haben will. Und es nervt mir selber. Ja, ganz ehrlich, ja.
Ganz kleine Prinzessin.
Ja. Und es gibt natürlich einen Unterschied zwischen toxischen Beziehungen, wo dir ein Typ misshandelt und wo du in ein Abhängigkeitsverhältnis gedrängt wirst, aber davon reden wir ja gar nicht. Wir reden davon, dass halt junge Frauen sich immer wieder in Beziehungen finden, die einer offensichtlich nicht gut tun, weil sie sich selber nicht gut tun und das aushalten mit einem Typ, der offensichtlich nicht ihre Erwartungen erfüllt oder ihre...
Aber da müssen wir jetzt mal zurückkommen. Ich glaube, da fangen, also abgesehen davon, dass ich jetzt gleich mit meinem Freund entschuldigen muss, weil ich war heute wirklich deppert. Bevor ich hergekommen bin zu dir, habe ich nämlich ihn angerufen und gesagt, so, ja, wollen wir was machen? Und er meinte so,
ja. Du hast ja gar keine Zeit, du musst ja mit mir einen Podcast aufnehmen.
Ja, aber danach zum Schlafen so. Gehen.
Schlafen gehen, zwinker, zwinker.
Ja, also mein Schlafen gehen. nein, aber da habe ich zu ihm gesagt, so, der meinte, ja, man muss halt dann noch heute noch lernen. Und ich war so, na, dann nicht.
Dann halt nicht, dann hast du halt keine Zeit.
Ja, und dann lass ich dich allein und habe es wieder aufgelegt. Also ihn nicht aufgelegt. Tschüss, dann, ich muss jetzt ran.
Egal.
Auch ganz schlecht. Aber, abgesehen davon, dass ich mich dafür entschuldigen werde, heute noch, glaube ich, es fällt mir jetzt gerade auf, was du gesagt hast. Also ich habe die Theorie, dass manche Frauen, nicht alle, sich oft einfach eine Beziehung wünschen, um in einer Beziehung zu sein, weil sie nur glauben, in einer Beziehung glücklich zu sein und Angst haben davor, allein zu sein und deswegen diese Kraft aufwenden, alles durchzustehen. Ich habe das anhand einer wunderbaren...
So, du meinst, man nimmt dann wirklich jeden, der daherkommt, der vielleicht nicht gar nicht passt?
Aber zum Beispiel, ich habe ein wunderbares Beispiel und sie ist der liebste Mensch, den ich kenne. Und ich schätze sie über alles, aber sie hat vor relativ längerer Zeit einen Menschen kennengelernt, der ein Freund zuerst war und dann ein Gspusi. Und dieses Gspusi hat von Anfang an auch gesagt, dass er keine Beziehung will. Und für sie war es auch am Anfang voll okay, weil sie wollte auch keinen. Es kam auch irgendwie aus einer Beziehung. Und dann hat sie sich aber eigentlich eine Beziehung gewünscht. Und hat einfach ihn hergenommen, ohne ihn eigentlich abzuchecken, ob er der Mensch wäre, der die Beziehung wert wäre. Weil ich glaube oft, das ist der Gedanke, ich will eine Beziehung, deswegen führe ich eine Beziehung. Ich hatte das selber auch, hatte eins zu eins das Gleiche. Ich wollte eine Beziehung haben, habe eine Beziehung geführt mit jemandem, den ich partout eigentlich, ich meine...
Den du nicht zu mögen hast?
Na, mögen war nicht das falsch, ich mochte ihn ja. Aber zum Beispiel, der hat mich damals gefragt, ob wir zusammen sind und ich habe als erstes, meine erste Antwort war nein. Und dann hat er das Urdrama gemacht. Und dann habe ich mich so, oh, ja, aber ich will eigentlich auch nicht allein sein. Und dann habe ich mich dazu entschieden, das mit ihm zu versuchen, weil ich mir gedacht habe, so, ja, schaden kann es ja nicht. Aber ich wollte mal eine Beziehung. Bei ihr ist der Fall gewesen, dass sie einfach, sie will eine Beziehung und er war verfügbar. Es hat aber trotzdem nicht gepasst und deswegen sind sie nie auf einen grünen Zweig gekommen und sind jetzt trotzdem getrennt, hatten aber tausend on-offs Ewigkeiten gedauert, um sich zu trennen, Ewigkeiten, um sich zu lösen. Sie hatte, wir haben halt den Spruch auch schon gehabt, er hat ein Sexmonopol, weil sie halt nur mit ihm was hatte und eigentlich niemand anderem mehr eine Chance gegeben hat und einfach auch teilweise zu Hause geblieben ist, weil ausgemacht wurde, sie treffen sich. Dann ist er nicht gekommen und sie ist aber nicht weggegangen, sondern ist halt zu Hause geblieben und es ging ihr schlecht. Und ich glaube, das ist ganz, ganz stark bei Frauen verankert, dass sie sich teilweise oft eine Beziehung wünschen, weil sie glauben, es muss so sein, weil wir werden alle älter und wir denken um die 30 herum, okay, fuck, wir brauchen eine Beziehung, weil wir müssen irgendwann mal Kinder produzieren und wie soll sich das alles noch rausgehen in den nächsten Jahren. Dabei geht das relativ schnell. Also ein Kind produzieren geht relativ schnell. Aber in Wahrheit ist es halt die Panik immer da. Dieses, wir haben nicht, also ich möchte noch das und das mit meinem Partner machen, ich möchte so lange noch getrennt wohnen, dann möchte man zusammenziehen, dann möchte man 5 Urlaube machen.
Das ist, weil Frauen so den massiven Plan irgendwie haben, obwohl es vielleicht keinen Plan haben.
Ja, aber dann ist halt so viel Druck da und dann denkst du so, okay, der Typ schaut gut aus, ich finde ihn ganz geil.
Aber ganz ehrlich, wenn ich ein Typ wäre und ich wüsste, dass ich wahrscheinlich bis zu meinem 85. Lebensjahr in der Lage wäre, Kinder zu zeugen, dann wäre ich auch so relaxed.
Ja, eh, aber...
Dann würde ich auch sagen, boah, die Alte stresst mich. Ja, ja, Frauen sind nun mal so. Es ist, ich glaube, es hat eine biologische Komponente auch irgendwo.
Ja, aber das Ding ist, eine Frau muss für sich halt auch einfach mal erkennen, okay.
Aber dafür musst du dich von so vielen anderen Sachen gleichzeitig verabschieden, damit du dem Raum gibst, zum Beispiel. Also wenn du sagst, es ist mir egal, ob ich jemals, Leonie deutet auf ihr Weinglas, es wird sofort nachgeschenkt, oh mein Gott. Es ist da egal, ob du jemals
Kinder hast. Nein, Frau, geht nicht auf.
Oh mein Gott.
Ja, was glaube ich.
Aber wenn du sagst, es ist mir egal, es ist mir wirklich komplett egal, dann müsstest du wirklich die davon verabschieden, von der Möglichkeit, jemals Kinder zu kriegen. Weil die Möglichkeit, dass du auf natürlichem Wege Kinder kriegst, okay, sagen wir mal 38, 40 und danach wird es schwierig.
Ist aber unmöglich. Ganz ehrlich, mein Plan ist zum Beispiel, also ich muss das jetzt mal, also das sage ich jetzt mal ehrlich raus, mein Plan ist, egal was passiert, ich bekomme mit spätestens 35 mein Kind. Und wenn ich Single bin, suche ich mir halt jemanden dafür, dass ich ein Kind habe.
Watch out, guys out there.
Ja, aber für mich ist das einfach, okay, ich will Mama sein, ich will ein Kind haben. für mich wäre es natürlich viel schöner, das mit einem Mann zu teilen und den ich liebe und den ich schätze.
Aber das ist ja genau der Punkt. Kein Mensch würde jemals sagen, ich will einfach nur ein Kind haben. Ich glaube, dass das wirklich eine Entscheidung ist, die teilweise der Körper von einer Frau übernimmt. Genauso wie die Entscheidung, dass ich niemals Kinder haben möchte, auch der Körper von einer Frau übernimmt. Wenn wer sagt, ich will das niemals haben, dann ist es ja genauso legitim. Für mich ist
die Entscheidung, ein Kind zu bekommen, nicht die gleiche Entscheidung, wie eine Beziehung einzugehen.
Ja, aber für viele Frauen glauben sie, dass das Gleiche ist.
Ja, aber für mich ist zum Beispiel, wenn mein Partner ja heute sagen würde, er möchte keine Kinder, würde ich sagen...
Okay. Wie attraktiv wäre dein Partner für dich, wenn der sowas sagt?
Ja, das wäre bei null, aber ich würde zu ihm sagen, okay, was sind meine Optionen mit dir? Würde es okay für dich sein, wenn ich trotzdem ein Kind bekomme? Von jemand anderen, weil es gibt ja Samenspender.
Und damit muss man ja Typ klarkommen.
Ja, aber, also ganz ehrlich, ich will Mama sein.
Ja.
Und das ist mein...
Ist ja ein legitimer Wunsch, absolut.
Das ist mein Zukunftswunsch und das will ich. Und wenn mein Partner dann nicht mit einhergeht, ist das nicht der Partner für mich erstens. Aber wenn er sagt, okay, ich respektiere deinen Wunsch und ich gehe dem nach, aber ich möchte nicht ein Kind zeugen.
Ja.
Ich meine, ich habe noch nie einen Mann gehört, der sagt, okay, er lässt
sich. Ich glaube, es gibt etliche, aber damit können wir ziemlich geil die Brücke wieder zu toxischen Beziehungen schlagen, glaube ich. Weil indem nämlich Menschen nicht sagen, dass sie sich diese Dinge vielleicht voll wünschen oder absolut nicht haben wollen, indem diese fundamentalen Sachen komplett verschwiegen werden, glaube ich, führt man eine toxische Beziehung ab dem Zeitpunkt. Also wenn du zum Beispiel, du bist eine Frau mit 32, 33, 34, du sagst, boah, der Wunsch noch am... Aber der Wunsch nach einem Kind quält mich schon seit Jahren und ich will jetzt endlich. Und es ist einfach so stark in dir. Du bist mit einem zusammen, der vielleicht jünger ist als du, der keine Verantwortung übernehmen will und du sagst diese Dinge nicht laut, dann bist du in einer toxischen Beziehung.
Ja, aber ich glaube ganz oft, dass Frauen einfach sich denken, wenn sie es totschweigen, wie wir schon mal geredet haben, dann ist das nicht da. Was man nicht, also...
Nein, ich glaube, sie denken immer, sie müssen Kompromisse eingehen.
Ja, aber du musst keinen Kompromiss eingehen. Mein Kompromiss wäre, zum Beispiel, ich will Kinder, da gibt es keinen Kompromiss. Wenn mein Partner keine Kinder will, dann...
Eben, aber dann müsstest du als Frau die Verantwortung dafür übernehmen, dass du sagst, okay, dann habe ich den Partner vielleicht
nicht mehr. Was sie wollen, also das Ding ist, ich glaube, dass sie das ständige in einer Beziehung sein wollen, weil sie dann denken, das wird halt irgendwann mal besser. Wenn dir aber jemand von Anfang an sagt, so, hey du, ich mag keine Kinder haben...
Mein Herz nicht, ja, das stimmt.
Man hat dieses Gefühl, man kann den Bad Boy immer bekehren. Ganz ehrlich, wenn jemand ein Arschloch
ist... Wer hat das jemals geschafft? Bitte schreibt es uns unbedingt, wer das jemals geschafft hat. Ernsthaft, das würde mich wirklich interessieren.
Ja, das gibt es nicht. Nein, wenn dann jemand ein Arschloch ist, bleibt ein Arschloch. Wenn jemand keine Kinder haben will und sich aber trotzdem, weil er einfach 5 Jahre älter geworden ist, umentscheidet, dann ist es okay. Weil du kannst nicht mit sagen, mit 22 ist die gleiche Meinung wie 27.
Mhm.
Ich wusste von 18 an, ich möchte Kinder haben.
Mhm.
Und manchmal jetzt denke ich mir, what the fuck, no. Wenn ich brunchen gehe und irgendwelche Kinder neben mir schreien, denke ich mir so, will ich das wirklich?
Mhm.
Ist das wirklich
das? Aber das ist auch legitim, dass man sich solche Fragen stellt und dass man Zweifel
hat. Aber dann denke ich mir, ich habe Waldi und Waldi erfüllt mein Herz.
Waldi, the baby.
The baby, Waldi, the baby erfüllt mein Herz. Und ich glaube, dass man das alles Negative übersieht bei seinem eigenen Kind zum Teil und das nicht so wahrnimmt. Aber zum Beispiel für mich war immer klar in Beziehungen, und das war auch immer ausschlaggebender Punkt, wann ich es beendet habe, wenn ich gemerkt habe, wir laufen nicht auf das gleiche Zukunftsmodell hinaus und das Zukunftsmodell in meinem Fall heißt Familie haben.
Mhm.
Und wenn mein Partner mir sagen würde, jetzt, er will keine Familie mit mir gründen, würde ich sagen, ich habe die Zeit mit dir sehr genossen. Ich werde dich für immer in mein Herzen tragen.
Würde ich auch so machen.
Aber ich gehe, weil ich will meine Pläne. Aber ich glaube, ich bin auch ein Mensch, der gelernt hat, seine Wünsche zu achten und sich nicht mehr verletzen zu lassen. Weil ich habe das in der vorherigen Beziehung halt einfach, da war schon trotzdem der Wunsch da. Aber ich meine, ganz ehrlich, das hätte nie funktioniert.
Ja, voll.
Mit jemandem, der lieber fortgeht, nie ein Wochenende zu Hause ist. Wie soll denn das funktionieren?
Horror.
Das wäre einfach, und das war aber auch mein Punkt, wo ich gesagt habe, ich muss das beenden, weil einfach diese Pläne auseinandergegangen sind. Und das Toxische daran war aber, dass ich es trotzdem so lange ausgehalten habe und mir sehr viel angetan habe, sehr viel Selbstschmerz auch. Einfach,
findest du das auch dann immer so, hast du im Nachhinein das vorgeworfen, ich habe Zeit mit dem verschwendet, unter Anführungszeichen?
Natürlich, aber das tut jeder, weil im Endeffekt denke ich mir jetzt so, von meiner Position aus, ich habe keine Sekunde verschwendet, weil sie hat mich genau dorthin gebracht, wo ich jetzt bin.
Voll.
Mit jeder einzelnen Sache, wo ich verletzt worden bin, wo es mir gut ging, hat mich zu dem Menschen gemacht, der ich jetzt bin.
Mhm.
Ich hätte meinen Freund nie kennengelernt, wer weiß, wie das weitergeht.
Mhm.
Auch wenn wir jetzt theoretisch sagen, das wird es nicht, ist jeder dieser Punkt,
man weiß es nie, voll.
Alles so wichtig. Zum Beispiel meine Mama und mein Papa haben sich kennengelernt durch einen absoluten Zufall. Die Geschichte erzähle ich vielleicht noch einmal im Detail. Da frage ich vorher die Mama, ob es okay ist. Aber das war ein absoluter Zufall, aber mit so vielen Sachen, die davor zufällig passiert sind, hätten die sich nie getroffen.
Mhm.
Und beide haben so viel machen und durchleben müssen, um zu den Menschen zu werden, die jetzt noch immer nach 30 Jahren zusammen sind.
Ja.
Also ich glaube, dass man... Ich glaube, ich wertschätze auch meine toxische Beziehung und meine toxischen Beziehungen, weil es war ja nicht die einzige, die ich gehabt habe, für das, dass sie mir das gelehrt haben. Und zum Beispiel der Moment, wo ich damals meinem Freund gesagt habe, zum Valentinstag, wo wir da halt weggefahren sind von der, wo ich mich entschuldigt habe, das war für mich ein Meilenstein.
Für mich, das kenne ich ja. Also dieses so, sich entschuldigen und mal sagen, also ich finde der Moment, wo man überhaupt mal checkt, dass man einfach ein
etwas
Fehler
anderes.
Unter Anführungszeichen auch gemacht hat, indem man Dinge annimmt, die
nicht da sind.
Nicht da sind. Und ich finde, dass das zum Beispiel auch ein Thema ist, was so eine toxische Geschichte, also was dieses ganze Gift in einer Beziehung halt überhaupt heraufbeschwört, ist, glaube ich, auch Dinge anzunehmen, die einfach nicht da sind, weil man von sich selber ausgeht und das einfach bei dem anderen
nicht
vielleicht
nur von
nicht so da
anders
ist.
Anders ausgeht, sondern auch, weil zum Beispiel, man kann nicht ausgehen, zum Beispiel, ich glaube, mein Ex-Freund hat mich hoffentlich nicht beschissen.
Hm.
Oder halt nicht in dem Fall, wo er so eifersüchtig war. Aber ich glaube auch diese Unsicherheit, die eigene Unsicherheit.
Ja.
Zum Beispiel, was war bei mir der Grund, warum ich auf einmal so ich bin unsicher geworden.
Ja, man ist es geworden. Das ist das Traurige.
Ja. Weil zum Beispiel, das merke ich auch jetzt in meiner jetzigen Beziehung. Ich habe meinen Freund kennengelernt und ich wollte keine Beziehung. Ich war super happy, ich war voll im Zen mit mir selber. Endlich mal.
Ja.
Endlich mal. Und dann treffe ich jemanden, den ich einfach über alles liebe.
Ja.
Und der mich aber so mit dieser Liebe wieder überwältigt, dass ich wieder schon mich ein bisschen verliere
ja,
darin.
Ja, kenne ich gut. Oh mein Gott, kenne ich gut. Und ich finde das zum Beispiel
und
massiv, dass man
das
genau, und man fängt auch wieder an sich selber zu zweifeln, obwohl man das am Anfang vielleicht gar nicht gemacht hat. Man war so, ich komme in diese Beziehung, ich bin super heil und super gesund und super im Reinen mit mir selber. Ich bin endlich mal, fühle mich als
aber
Ganzes.
Aber da ist die Frage, ob man das nicht überblendet, weil man Single ist.
Nein, ich glaube, man wird einfach in einer Beziehung, ist man kein Ganzes mehr. Der andere Mensch in dir nimmt einen Teil ein und der andere Mensch in dir, je näher du wenn lässt, desto mehr gibst du der Person die Möglichkeit, dich zu verletzen.
Aber
und das ist auch was man akzeptieren muss, glaube ich.
Überblendet man nicht als Single einfach viel mehr, dass man, also zum Beispiel, ich glaube, in einer Beziehung ist man mehr konfrontiert mit seinen Ängsten und mit seiner, auch mit den schönen Momenten.
Ja.
Und deswegen als Single bist du da nicht so konfrontiert, deswegen überblendest du diese Momente viel stärker, weil wenn du mal damit konfrontiert bist, kannst du sie leicht überblenden, weil der nicht die Personal.
Ja, ich würde auf alle Fälle sagen, dass man als Single immer die Möglichkeit hat, vor allem, wenn man längere Zeit Single ist, wie wahrscheinlich wir zwei, also wirklich im Sinne von Monate bis Jahre und nicht, ich bin 2 Monete Single, sondern, keine Ahnung, über
Menschen,
7 Jahre
Single.
Menschen,
die 2 Monate nur Single sind, sind nicht
Single. Ja, I don't believe it.
Nein,
das
sie
ist
sind nicht Single, weil man muss gelitten haben, man muss mindestens eine Spuse gehabt haben.
Man muss, finde ich, damit klarkommen, wer man ist und wer man selber ist und man muss mit sich selber klarkommen. Dann war man Single.
Ein Heartbreak dazwischen gehabt haben.
Und vor allem, man muss ernsthafte Gespräche mit sich selber führen und dann war man Single, glaube ich. Aber man kann viel Dinge vor sich selber rechtfertigen und ich finde, man kann als Single viel mehr Dinge von sich selber fernhalten. Also wenn man sagt, ich will mich mit dem einfach nicht konfrontieren in einer Partnerschaft, bist du immer mit einem gewissen Maß an Eifersucht konfrontiert. Mit dem, dass dein Partner vielleicht, keine Ahnung, andere Frauen anschaut, andere Frauen schäf findet, andere
Nein,
Sachen
das
ohne
gibt
dich.
Das nicht.
Ja, aber andere Sachen ohne dich machen möchte, dass der seinen Freiraum braucht. Du bist mit all diesen Dingen viel eher konfrontiert wie als Single. Weil du kannst als Single sagen, bin die Geilste. Yeah, living my life. Keine Ahnung. Und es ist auch voll, das ist auch vollkommen legitim.
Ich erinnere mich an letztes Jahr, living my life.
Ganz ehrlich, ich finde, man muss einfach den positiven Aspekt von beiden Sachen einfach so rausfiltern. Weil beides hat seine Vor- und Nachteile. Und ganz ehrlich, ich habe nicht gewusst, was eine Beziehung in mir, ich sage nicht heilen, weil es war nichts jetzt krank oder dermaßen kaputt, aber was eine Beziehung in mir beruhigt, von dem ich nicht gewusst habe, dass es mich aufregt. Und ich habe immer irgendwie jeden Tag nach dem Aufstehen, ich weiß das heute noch, dieses vor dem Spiegel stehen und irgendwie habe ich mir selber immer sagen müssen, es wird alles gut. Ich weiß nicht, das muss ich jetzt nicht mehr tun. Ich bin ich habe einfach diese Ruhe in mir und dieses, es ist alles super so, wie es ist. Und ich war die ersten Monate bis das erste Jahr in meiner Beziehung unglaublich unruhig, weil ich mir immer gedacht habe, irgendwas ist doch. Das kann doch nicht sein, dass es einfach so entspannt und so cool läuft, dass das Leben so einfach ist. Ja, aber und es ist aber vielleicht, es sollte vielleicht einfach einfach sein.
Das ist einen schönen Spruch. Das ist irgendwie ein blöder Buddha-Spruch. Und das blöd meine ich, weil man solche Instagram-Sprüche oft als blöd empfindet.
Aber sie sind so schön.
Ja, aber zum Beispiel, wenn deine Knie, also shaking, also sich zittern, wenn du jemanden kennenlernst, ist er nicht der Richtige, sondern erst wenn du ihn kennenlernst, wenn du komplett ruhig bist.
Oh mein Und Gott.
Wisst ihr, wollte ich jetzt sagen, weißt du, was das Lustigste war? Diesen Spruch habe ich gelesen. Meine Freundin mir den geschickt hat, nachdem sie sich mit mir getroffen hat und gemeint hat, seit du in einer Beziehung mit meinem jetzigen Freund bist, bist du so.
Hm.
Und wie bei uns mal das gekriselt hat, hat mir das eine Freundin gezeigt und gesagt so, schau, ich habe den Spruch gesehen und habe mir gedacht so, das ist total der schöne Spruch. Und die hat ihn mir gezeigt und dann ist mir das bewusst geworden, was ich verlieren würde, wenn ich ihn verlieren würde.
Ja.
Weil er hat in mir Ruhe ausgelöst. Ja, oder löst Ruhe in mir, oder hat es zumindest im Anfangsstadium sehr stark ausgelöst. Klar, wir haben unsere Hoch und Tiefs, aber er hat so viel Ruhe in mir ausgelöst und das möchte ich nie wieder verlieren, weil das hatte ich noch nie. Ich hatte noch nie eine Beziehung, die mit Ruhe gestartet ist, sondern immer mit Drama, mit Action, mit Bam, extremen Gefühlen. Ich meine, ich habe nicht, dass ich sage, dass die Gefühle weniger sind, aber sie waren ruhig. Es war ein Sicherheitsgefühl da, es war ein Beständigkeitsgefühl da.
Ja.
Und ich glaube, dieses Toxische ist oft dieses nicht beständig wissen, wie es weitergeht, nicht beständig wissen, kann ich mit dem den nächsten Urlaub planen.
Aber das Ding ist halt auch, das löst man wirklich in sich selber aus, oder? Ich meine, man macht das mit sich selber irgendwie.
Ja, aber ich glaube manchmal, dass manche Menschen, jetzt noch ein guter Spruch, ich habe letztens, ich bin so oft das Gefühl, es gibt drei Beziehungen, die du hast. Die erste Liebe, die extremst emotional ist, egal ob man zusammen ist oder nicht, wo du wirklich mit Herzblut dahinter steckst, urviel weinst. Die zweite Liebe, die dich verletzt, die dich zum Boden zerstört. Und die dritte Liebe, die diese...
Oh Gott, ich kann nur bis zwei Lieben denken. Hilfe, Hilfe, Hilfe.
Nein, aber die dritte Liebe, die dich halt komplett
erfüllt. Ich glaube, die dritte Liebe hat man mal mit sich selber, hoffentlich.
Nein, ich glaube manchmal, dass es dieses erste ist halt dieses Jugendding, dieses ganz am Anfang, dieses, man ist der Schwarm. Und ob es auch gar nichts mal, man hat nicht mal was miteinander, man ist so verliebt und man heult wirklich dem und so. Und das zweite ist dann oft die ersten Versuche der Liebe, wo es halt nicht klappt. Und das dritte ist dann meistens eher, habe ich das Gefühl gehabt, für mich auch zumindest, dieses Ruhigere. Man akzeptiert das alles viel mehr, man kann damit viel besser umgehen. Und es war für mich, wie ich das gelesen habe, habe ich mir gedacht, so, das stimmt eigentlich so sehr, weil dieses Drama von dieser zweiten Liebe, das erste, das verzeiht man sich selber noch am ehesten, wenn man sich denkt, man war jung und dumm. Das zweite verzeiht man sich schon nicht mehr so sehr, weil man sich denkt, man hat Zeit verschwendet, was ein kompletter Blödsinn ist, weil man hat nie Zeit verschwendet. Alles, was im Leben passiert, ist für einen Zweck. Und wenn man erst mit 40 die wahre Liebe findet, ist doch auch schön.
Voll.
Mal ganz ehrlich, was bringt
es? Es kann ja alles Mögliche passieren, eben. Deswegen sollte man halt auch nicht so statisch denken.
Kann auch
man
jemand sterben.
Irgendwie. Ja, voll. Eben. Ja,
du kannst die Liebe deines Lebens neben dir nicht mehr aufwachen. Und dann ist es einfach so, und dann musst du damit klarkommen, irgendwie und weitermachen. Ich meine, das ist super schwer, aber du musst für dich einen weitermachen. Und ich glaube, dass sich dieses... Ich glaube, das Toxische ist oft, wie du sagst, schon mit sich selber, aber halt auch, dass man halt den anderen nicht vergiften sollte. Ich glaube, man sollte sich selber immer wieder erinnern, wie möchte man selber behandelt werden. Wenn du zum Beispiel ausgehen willst und dein Partner dir Stress macht, wie würdest du dich fühlen? Deswegen sollte man sich
unglaublich überlegen. Schlecht. Ja. Ich würde mich unglaublich schlecht fühlen.
Deswegen sollte man nachdenken, wenn man sagt, okay, du gehst schon wieder fort. Warum sagt man das?
Ja, man darf es nicht tun. Man darf es einfach nicht tun.
Man darf schon tun. Man darf aber sagen, hey du, ich würde mir wünschen, und jetzt kann ich etwas sagen von einer Paartherapeutin, weil das wurde mir nämlich von einer Paartherapeutin mal gesagt, dass das Hauptding die Kommunikation ist und dass man Sachen immer anders formuliert, anstatt Wünsche zu äußern.
Stimmt, du hast du letztens was Geiles zu mir gesagt mit dem Essen.
Ja,
und bring zwar, den Vergleich.
Ja, ich bring den Do Vergleich. It. Jetzt. Und zwar, wenn ich jetzt sagen würde, was willst du essen? Und ich mir innerlich denke, Pizza. Und du sagst, boah, ich hätte voll Lust auf Pasta, bin ich sauer. Warum?
Oder ich will gar nicht essen gehen, weil ich hab schon gegessen.
Ja, weil dann bin ich schon so, warum kann dieser Mensch nicht meine Gedanken lesen? Er ist der Mensch, der mir am meisten vertraut. Ich liebe diese Menschen.
Ja.
Warum kannst du jetzt nicht sagen Pizza? Warum hast du nicht Pizza gesagt? Ganz ehrlich, du müsstest meine Gedanken lesen.
Ja.
Und anstatt zu sagen, hey du, ich würde urgern heute Pizza essen gehen oder ich würde gern Pizza machen, lass uns das machen. Und der Partner sagt dann so, du, es tut mir voll leid, aber ich habe gestern Pizza gegessen ohne dich, aber wir könnten doch Pasta machen oder wir können Pasta essen gehen. Oder wir gehen zum Italiener und jeder bestellt das, was er gerne hätte. Das wäre zum Beispiel eine friedliche Lösung, weil du sagst, wünsche mir das.
Es ist immer so geil, wenn mein Freund sagt zum Beispiel immer, wenn ich diese Dinge bringe, so, was magst denn du? Also es ist echt oft so, dass er mich fragt, ja, was magst denn du da, was magst denn essen? Und ich sage, was magst denn du essen? Und er sagt dann, Schatz, sag einfach, was du willst. Und ich bin dann immer so, weil man ist es so gewohnt, in dieses Muster zu verfallen.
Ja, aber ich habe mir
zuerst den Typ zu fragen,
nein.
Was er machen möchte, was er tun will, damit man als Frau den Konsens findet. Und ich finde es ja voll, weil das ist ja eigentlich ja total frech anzunehmen, dass der Typ nicht für konsensfähig ist, weil natürlich ist es. Und wenn ich sage, Mai, ich würde so gern das, würde mein Freund ohne Probleme sagen,
ja,
just do it.
Ja, aber zum Beispiel das Ding ist, es kann ja sein, dass der Partner überhaupt keinen Gusto auf irgendwas
hat. Ja, voll.
Und dich voll beeinflussen lässt, was du jetzt sagst. Du sagst mexikanisch.
Aber das ist, weil man wahrscheinlich den Plan in seinem Kopf hat. Der Plan ist, wir essen beide Pizza, voll romantisch, keine Ahnung.
Ja, aber das Ding ist, du darfst den Plan nicht haben. Du musst sagen, was dein Wunsch ist.
Ja.
Der Wunsch ist das Wichtigste. Der Wunsch muss kommuniziert werden. Zum Beispiel, wenn dein Wunsch ist, du möchtest Pizza essen, dann sag, ich würde mir heute wünschen, Pizza zu essen. Wie siehst du das? Oder ich habe Lust auf Pizza. Auf was hast du Lust?
Ja.
Dann sag
das. Aber auch nicht, einfach, ich esse Pizza, keine Ahnung, weil das ist, finde ich, auch wieder so
exklusiv. Ich esse, sondern ich würde gerne Pizza essen. Ja. Auf was hast du Lust? Ist eine komplett. Ich denke mir dann oft, man darf nicht vergessen, wie wir mit einem Freund reden. Mhm. Ich würde nie zu dir sagen, Sina, was magst du heute trinken? Voll. Sondern ich würde sagen, so, du, Sina, ich habe voll Bock auf einen Wein. Hast du was da?
Ja, voll, voll.
Und so, warum reden wir nicht so mit unseren Freunden?
Ja, das ist, ja, voll, voll.
Weil, du würdest deinen Freunden nicht sagen, boah, ich habe so Bock auf den Wein, hast du was da? Sondern wir sagen, magst du heute was trinken?
Und zwar in genau der Stimme.
Genau. Und dann würde er sagen, nein, ich habe heute auf nichts Lust. Und dann würde er sagen, okay, wenn
ich... Okay, egal. Das würde ich sagen.
Ja, okay, egal. Und dann würde er sagen, na, magst du etwa was trinken? Ich kann eh was geben. Na, passt schon.
Oh Gott.
Ja, und dann haben wir schon wieder das Problem mit der Toxik. Und das Ding ist, ich glaube, das ist, wie gesagt, ein Wechselspiel. Es ist nie ein Partner allein schuld. Ich möchte auch niemals einem Ex-Partner von mir sagen, dass er alleine für eine toxische Beziehung schuld war, wie ich sie erlebt habe. Das Ding ist...
Man spielt halt mit wahrscheinlich.
Man spielt mit. Man ist teilweise auch der Part, der es halt fördert. Aber ganz, ganz wichtig ist, dass man das erkennt. Und jetzt kommen wir zu der Frage, die einige Follower, Leser, whatever hatten. Wie kann man das auflösen in einer Beziehung, ohne Schluss zu machen? Ich glaube, da ist es wichtig, sich wirklich in guten und positiven Momenten zusammenzusetzen, zu reden und zu sagen, hey du, ich habe das Gefühl, wir haben diese einigen Sachen noch aufzuarbeiten, die passiert sind, mich belastet das. Wie können wir da Lösungen finden, dass sich das nicht wiederholt? Weil ich glaube, klar, man muss sich an sich selber arbeiten, aber man kann das nicht runterschlucken. Weil zum Beispiel, ich merke das, ich bin kein nachtragender Mensch, mein Partner ist es aber. Und ich kann zum Beispiel Sachen, die passiert sind, nicht wieder gut machen, weil du kannst nichts wieder gut machen in Wahrheit. Du kannst nur genug Zeit verstreichen lassen, dass es nicht mehr relevant ist. Das ist das Einzige, was du machen kannst. Und in Wahrheit, in der Zeit, die du hast, einfach dein Bestes geben.
Ja.
Aber es ist halt auch wichtig, dass man damit immer wieder drüber redet und sagt so, ja, das war scheiße, aber jetzt fühlt es sich eh besser an und so weiter. Damit man auch ein Update hat, wie sich das für den anderen anfühlt. Weil zum Beispiel, es gibt Situationen, wo Dinge passieren, die man nicht cool findet. Dann ist ein riesengroßes Drama und dann schwächt es ab und man redet nicht mehr drüber. Aber ich glaube, manchmal ist es so ein, hey, das hatten wir als Problem. Wie geht es dir jetzt eigentlich im Nachhinein damit?
Dass man es nicht einfach komplett ignoriert.
Wie geht es dir im Nachhinein damit? Ich habe das so oft, dass ich einfach Mir denke dann, weil in meiner Gedankenwelt komme ich ja immer wieder zu diesen Punkten zurück und dann geht es mir halt schlecht deswegen. Und wenn ich jetzt mit meinem Partner reden könnte und sagen so, du, das ist das, was passiert und mir geht es trotzdem noch immer schlecht deswegen und es geht mir wieder schlecht deswegen und ich komme nicht runter von, sagen wir, okay, es sind nicht 100%, aber es sind jetzt 65%, die es mir noch schlecht geht deswegen und dieser Gedanke kommt immer wieder auf und ploppt halt daher und dann fühlt sich halt so schlimm an, wenn ich ihm das nicht sagen kann und dann aber passiv-aggressiv ständig agiere.
Ja, voll.
Weil du agierst passiv-aggressiv automatisch.
Zum
Beispiel heute war ich gestresst, überhaupt nicht wegen meinem Freund, sondern nur wegen Arbeit, hierher kommen, Podcast aufnehmen, wissen, dass es zu heiß ist. Einfach wissen, dass mein Hund Gassi geführt werden muss. Ich halt so viele Dinge noch zu erledigen habe. Und dann dachte ich mir so, Telefonat, ich möchte das jetzt schnell beendet haben, aber ich möchte schnell Resultate wissen. Aber ich habe nicht gesagt so, du, ich wünsche mir das. Sondern ich habe gesagt so,
ja,
was willst du? Und erwartet, dass er die richtigen Antworten hat, weil ich mir die Forderung da war.
Ja.
Aber ich weiß nicht, ich glaube, wie man aus einer toxischen Beziehung rauskommt, zum Beispiel komplett ist, ist das Schwierigste zu sagen, weil ich habe das mit angesehen bei meiner Freundin. Es dauert sehr lange.
Ich glaube, es ist einfach mal massiv, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen und überhaupt mit den Wünschen, die man hat.
Ja, du musst eigentlich in Wahrheit, was sind deine Wünsche und was kann der Partner davon erfüllen?
Ich glaube, ganz ehrlich,
Wunsch ist Kinderwunsch und der Partner sagt nein.
Mein Wunsch ist ein Haus kaufen, wenn man massiv, wenn man massiv das Gefühl hat, man hängt irgendwo fest, finde ich, ist es absolut keine Schande, psychologische, therapeutische Beratung irgendwie in Anspruch zu nehmen. Ich glaube, es ist sogar eher...
ratsam.
Es ist ratsam und ich finde es einfach immer so der verkehrte, der falsche Stolz von Leuten, die komplett davon profitieren würden, wenn sie einfach mal ein paar Stunden in Anspruch nehmen würden, mit wem, der sie damit auskennt, mit solchen Dingen, der einer vielleicht Mut macht und sagt, du wirst in dieser Beziehung nicht das finden, was du suchst.
Aber ein Therapeut darf dir das nicht sagen.
Ja. Aber zumindest kann er einem Werkzeuge in die Hand geben, dass man das vielleicht selber erkennt.
Ich glaube, das Wichtigste ist ein bisschen, also zum Beispiel, was ich immer mache, ist erstens zu relativieren, was meine Aussagen sind. Also zum Beispiel meinen Freunden auch ehrlich zu sagen, was ich gesagt habe, weil zum Beispiel das merke ich halt auch bei Freunden an, dass sie mir halt immer ihren Part erzählen, aber auslassen, wie psycho sie davor waren.
Ja, das muss man auch erst einmal checken, ganz ehrlich. Ich glaube, man ist so, Gott, man kennt immer nur die eine Seite. Natürlich kennt man immer nur die eine Seite.
Ja, aber man kennt halt auch die Freundin so gut, dass man weiß, dass das nicht ganz stimmt.
Ja.
Also ich weiß bei meinen Freunden genau, wann sie sagen, nein, das kommt nur von ihm, oder weißt du schon, da hat jemand sein kleines Kind dazu geleckt, sein Köfferchen. Aber ich muss sagen, dazu ist das irgendwie so für mich, ich weiß nicht, ich denke mir dann immer so, ein Therapeut kann ja gar nichts sagen, machen Sie das, machen Sie jenes. Aber eine Freundin kann ja, zum Beispiel, ich sage meiner Freundin immer, du musst deinen Spusi, deinen Ex-Freund nicht hassen, ich übernehme das für dich. Wenn du mich anrufst, ich kann ihn haten.
Sie
du kannst ihn
so
komplett
verlassen.
Du kannst ihn vermissen und ich hasse ihn für dich.
Das ist voll schön.
Weil ich finde dieses, du hast diesen Menschen in Wahrheit nicht, aber du bist so wütend. Aber deine Freundin darf wütend sein auf ihn.
Mhm.
Und die darf schimpfen über ihn.
Mhm.
Und manchmal verletzt es dich, wenn du hörst, dass jemand über den Menschen schimpft, der Dings, aber es tut irgendwie auch gut, es heilt was ab.
Ja.
Du kannst ihn vermissen in der Zeit. Du kannst sagen, das stimmt doch alles nicht. Du kannst ihn vermissen. Du kannst dich in deiner Traurigkeit aufbauen.
Ja.
Aber den Hass sollte eigentlich jemand anders für dich übernehmen.
Voll.
Weil, zum Beispiel, wenn ich jetzt bedenken würde, zum Beispiel, nehmen wir an, es wäre mit mir und meinem Freund aus. Ich würde diesen Menschen nicht hassen wollen, aber ich bräuchte jemanden, der ihn für mich hasst. Weil ich könnte es nicht, aber ich brauche jemanden, der mir sagt, er hat das getan, er hat das getan, er hat das
der
getan.
Der dich wieder daran erinnert, warum
der die Person... Der wie so eine Blacklist einfach runterbricht, welche Facts dafür geführt haben, dass es nicht funktioniert.
Voll.
Und ich bin dann diejenige, die sagt, so, stimmt, und ich leide.
Ja.
Und dann irgendwann mal geht es vorbei.
Ja.
Weil es ist ein Trauerding, so wie jemand stirbt. Du hast Wut in dir, du hast Trauer in dir.
Du hast so viel Emotionen, so viele Steps voll.
Ja, und dann irgendwann mal kannst du drüber hinwegschreiten. Du wirst immer wieder drauf zurückfallen.
Und das Ignoranteste, das man überhaupt sagen kann in so einer Situation ist, finde ich, boah, ist doch so ein Trottel, mach doch mir endlich mit dem Schluss. Und ich finde, ganz ehrlich, Menschen, die einfach nie in einer Beziehung waren mit wem, den sie einfach nicht verlieren wollten. Man kann nicht einfach mit wem Schluss machen. Es geht nicht. Es ist einfach nicht möglich. Und ich finde das so ignorant, dass jeder Mensch, mit dem schon mal Schluss gemacht worden ist, ich glaube, man kennt das, dieses Gefühl, Leonie schaut die Weinflasche an. Oh Gott. Oh mein Gott. Wir leeren wirklich diese Flasche Rotwein. Es ist unglaublich.
Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
Aber man kann nicht einfach mit einem Schluss machen, nur weil drei Leute, wenn man einer Geschichten erzählt, sagen, das ist so ein Trottel, servier den endlich ab, bla bla bla. Es geht nicht so einfach, es geht einfach nicht. Es braucht
Sie einen Prozess. Ich glaube, du
brauchst mehr. Na, weil dann speibe ich halt. Na, ganz ehrlich, ich muss um 4 in der Früh aufstehen. Es ist 8 Uhr, ich muss in 7 Stunden eigentlich muss ich wach sein. Komplett. Dann bin ich bei Puls 4. Jetzt habe ich Werbung gemacht für Puls 4, oh mein Gott.
Unbezahlte Werbung.
Unbezahlte Werbung. Deswegen trinke ich nur mal ein halbes Glas. Aber Prost auf alle Fälle.
Cheers.
Nein, aber das finde ich einfach am ignorantesten. Und ich habe das selber erlebt, zum Beispiel, wenn man selber gerade dabei ist, irgendwie zu checken, die Beziehung führt ins Nichts, beide sind unglücklich und dann sagt irgendwer, ja, mach halt einfach mit dem Schluss. Dann sollte man einfach gar nichts sagen. Ich finde das so ignorant und so deppert. So überheblich vor allem.
Also heute, gestern eine gute Sache zu mir gesagt und gesagt so, das ist wichtig, weil ich habe sie gefragt, so, was sie für sie toxisch ist, weil ich wollte ein bisschen Meinungen einholen.
Mhm.
Und sie hat gemeint so, für sie ist eine Beziehung dann toxisch, wenn das Negative über das Positive zum Teil überwiegt.
Ja, das kann ich bezeugen.
Und ich habe dann aber empfunden, das macht es nicht toxisch aus, das macht es einfach nur aus, dass man eine Beziehung nicht mehr möchte. Weil es macht einfach nur aus, okay, du willst eine Beziehung. Eine toxische Beziehung ist ein ganz, für mich, ein klarer Fall von emotionalem Missbrauch. Und wann missbrauchst du jemanden emotional? Wenn du manipulativ bist, wenn du Sachen machst, um den in Situationen zu bringen, in der nicht,
also zum Beispiel diese wo nicht aus kann. Ja, voll. Mhm.
Entscheidungen treffen müssen für die Partnerschaft oder gegen die Partnerschaft. Ganz schlimm. Und ich glaube nicht, dass es positiv oder negativ ist.
Aber das glaube ich irgendwie schon.
Beziehungen können extremst positiv auch sein. Mhm. Weil wenn sich der Partner ständig dafür entscheidet, dem nachzugehen, was der Partner möchte, ist es toxisch, ist aber trotzdem positiv.
Aber dann ist es narzisstisch, oder?
Naja, für den Partner schon. Aber eine toxische Beziehung macht ja aus. Zum Beispiel, nehmen wir an, wir beide werden in einer Beziehung. Und du würdest mich emotional immer dazu bringen, deine Meinung durchzusetzen. Ich könnte nicht fortgehen ohne dich, ich könnte nicht. Also, wenn ich fortgehen möchte, das gibt's nicht. Nur wenn du fortgehst, gehen wir dorthin, wo du fortgehen möchtest.
Mhm.
Und ich würde immer Ja und Amen sagen, würde aber innerlich ein bisschen daran zergehen. Aber trotzdem mitmachen, es wäre eigentlich eine glückliche Beziehung trotzdem, weil du deinen Willen bekommst.
Mhm.
Aber es wäre eine toxische Beziehung.
Aber es ist ja trotzdem eine toxische Beziehung, wo man in dermaßen.
Beziehung war aber toxisch.
Puh, ja. Aber das ist heute was, über das, glaube ich, können wir nicht
ja, aber
professionell das, reden. Aber ja, ich glaube trotzdem, toxisch. Dass eine Beziehung toxisch ist.
Aber die fand die Beziehung gut. Also die Frau, nicht die Tochter. Die Frau waren ja, die Beziehung war in Ordnung für sie.
Echt?
Offiziell. Offiziell,
ich es gibt so crazy aber, Books zu diesem ganzen Thema.
Ja, aber das sage ich ja, eine toxische Beziehung kann sich auch gut anfühlen.
Aber ich glaube trotzdem, nicht, dass man in einer toxischen Beziehung sein kann, die wo das Positive nicht überwiegt und es kann trotzdem toxisch sein, eben weil man im Abhängigkeitsverhältnis steht. Und dazu würde ich mal sagen, benennen wir Beziehungen, wo ein Abhängigkeitsverhältnis im Sinne von, man hat eine Familie, man kann sie nicht trennen, weil die Kinder nur sehr klar sind.
Das ist Bullshit.
Aber das glaube ich trotzdem, dass das auch sehr toxisch sein kann für eine Person selber, die glaubt, sie muss alles an sich, sie muss alles für das opfern. Und sie muss alles dafür aufgeben.
Ich kenne einen Freund von mir, der hat mit seiner Ex-Freundin ein Kind gemeinsam. Die wohnen im gleichen Wohnhaus. Also es ist in Wien, also im Wohnhaus. Zwei verschiedene Wohnungen. Die teilen sich das halt super gut auf. Die sind super
happy. Aber wenn du aus dem nicht rauskommst, ist es trotzdem toxisch für die selber.
Es ist toxisch für dich selber. Aber das Ding ist, ich glaube nämlich zum Beispiel, dass das Toxische gar nicht damit anfängt, dass du selber bemerkst, dass es toxisch ist. Weil zum Beispiel, ich habe es damals so lange nicht erkannt, dass das alles, was da passiert, toxisch ist. Ich dachte, ich habe das verdient. Ich habe verdient, dass ich so behandelt werde. Ich habe gedacht, dass es okay ist, dass man mich so behandelt. Das waren alles so, ja, ist halt so. Wenn ich geliebt werden will von diesem Menschen, muss ich das ertragen.
Das ist echt traurig, ja.
Und das ist aber ein Gedanke. Und ich glaube, dass der Gedanke, wenn du diesen Gedanken weglegst oder weglegen kannst, dass du dann erst merkst, dass es toxisch ist. Weil ich glaube zum Beispiel, dass manche Beziehungen extremst toxisch sind, aber sich die Person, die in dieser toxischen Beziehung halt mehr der leidende Part eigentlich wäre, sich denkt, das ist normal.
Aber es gibt trotzdem so viele Beziehungen, in denen die andere Person oder beide Personen irgendwie dieses Drama und dieses Leidende so brauchen und so wollen.
Ja, aber das ist dann auch, wo ich sage, und das hat meine Therapeutin zu mir gesagt, wir dürfen nicht immer von dieser Hollywood-Beziehung ausgehen.
Das ist natürlich auch ein Thema, ja, voll.
Es gibt einfach, und das ist einfach unser Hauptproblem in unserer Gesellschaft, wir haben ein vorgefertigtes Bild, wie Beziehungen sein müssen.
Mit Happy End.
Mit Happy End, mit kompletter Friedfertigkeit und alle sind super happy. Mhm. Aber sie hat zu mir gesagt so, Leonie, wärst du wirklich glücklich in einer Beziehung, wenn du durchgehend glücklich wärst? Und meine erste Reaktion war, nein, ich habe einen Würgereiz gehabt. Weil ich niemals glücklich wäre, wenn alles immer gut laufen würde, weil es mich langweilen würde. Ich würde es komplett schrecklich finden. Ich will einen Partner haben, der aufregend ist.
Und deshalb ist meine Frage, und ich weiß, wir haben darüber im Vorfeld auch schon diskutiert, ob man die toxische Beziehung zu sich selber überhaupt thematisieren sollte. Ob man dann in so einer Situation eine toxische Beziehung zu sich selber hat, weil man das Drama braucht.
Nein, ich glaube, sich bewusst zu werden, also der Unterschied ist zwischen Toxic, Drama und ich glaube, das ist.
Da mache ich echt keinen Unterschied, sage ich da ganz ehrlich.
Nein, weil es gibt ein Drama, was ich als angenehm und angebracht finde, wenn es nämlich im Einklang mit beiden Seiten passiert, wo keine beiden Seiten verlieren. Mhm. Zum Beispiel, wenn ich und mein Freund einen Streit haben, wo es in Wahrheit auch um nichts geht, aber ein bisschen so dieses Kinky-Dasein, so man ist ein bisschen bitchy zueinander, man hat einen kleinen Mini-Streit und man hat danach einfach ein super gutes Verhältnis wieder zueinander, wenn man sich danach halt zum Beispiel, wir hatten das war, da habe ich sogar ein Posting
gemacht. Aber da löst sich das Drama dann in Wohlgefallen auf.
Nein, aber das war zum Beispiel nicht nur Wohlgefallen, aber es war einfach so ein Kinky-Drama, hätte ich es genannt. Es war so.
Aber es ist Kinky, warst du ein bisschen selbstverletzend?
Ein bisschen, vielleicht. Aber wir waren beide so, interessiert uns jetzt gerade nicht, wir waren voll bitchy zueinander, sind wir fortgegangen und uns im Club wieder begegnet. Weil wir im gleichen Club gegangen sind. Ist ja auch ein selbstverletzendes Verhalten, den gleichen Partner. Wir gehen zusammen in den Club, streiten die ganze Zeit am Weg dahin, trennen uns und finden im Club wieder zueinander. Und das war ein schönes Erlebnis, aber es war halt überhaupt nicht toxisch. Ein toxisches Ding ist halt einfach wirklich, wo jemand gefühlt, ich glaube, man darf nicht immer alles als toxisch betiteln, nur weil das gerade so in ist. Ich glaube, toxisch ist wirklich emotionaler Missbrauch. Und emotionaler Missbrauch fängt dann an, wenn das sukzessive die Einschränkung der anderen Person ist. Und dieses ständige Eifersüchtigsein, wie du es auch hattest, das ist super toxisch. Wenn du einmal, wenn ich zum Beispiel zu meinem Freund sage, nee, mir taugt das nicht, wenn du da hingehst, und es passiert dann einfach so, na klar bin ich dann sauer, wenn er es doch macht, aber in Wahrheit ist es nicht so schlimm.
Doch, in Wahrheit ist das sogar toxisch, wenn wir ganz, ganz streng genommen sind.
Ja, aber wir sind noch nicht so streng.
Wir sind doch nicht so streng.
Nein, aber ich finde, es ist ein Unterschied. Ich glaube, es ist auch diese Wahrnehmung, wie man sich selber in der Situation, wie weit man sich selber davon verlässt.
Ich glaube, es ist vor allem, wie weit man das ganze Spiel treibt. Also wenn man weiß, es ist jetzt eine Situation, boah, ich hätte gern, dass das und das ist.
Es gibt ein, zwei Mädchen im Leben von meinem Freund, die ich nicht labernd finde.
Also
die
das einfach, darfst du auch mal sagen.
Ja, die darf das aber auch mal sagen. Ich finde dich nicht labernd. Ich weiß einfach, ich sehe denen in dem Gesicht an, dass sie der Beziehung schaden wollen. Dass sie so deren ihrer Fresse an. Entschuldigung. Also nicht gegenüber das Mädchen, aber ja. Gegenüber der Aussage sehe ich den an und ich finde sie halt deswegen geschissen. Ich hasse diese Menschen dafür, aber ich hasse sie nicht als Menschen, sondern einfach nur, weil sie die Situation, die sie verursachen in mir, das hasse ich. Aber in Wahrheit ist das für mich nichts Toxisches, weil ich drüber stehe, weil ich mir immer wieder denke, trotz allem, wenn er dem nachgehen würde und so dumm ist, das zu machen, ist er selber schuld. Mhm. Aber die Beziehung, die ich davor beschrieben habe, das war immer oft nichts begründet. Das war eine ständige
Einvernehmen, quasi so dieses der Partner kehrt dir und
und es war halt einfach so dieses ständige, ich konnte nicht weggehen, ohne dass es halt mit ihm war, aber wenn ich weggegangen bin, gab es Streit, so dass ich halt nicht weggegangen bin, und wenn ich dann weggegangen bin, wurde mir vorgeworfen, ich habe ihn betrogen. Und dieses Betrügen war ständig ein Thema und da war es nie was passiert gewesen. Und dann ist mir so am Arsch gegangen und ich habe mir dann schon wirklich teilweise gedacht, ganz ehrlich, ich könnte ihn bescheißen, der nimmt das ja eh von mir an. Es ist doch eh schon wurscht.
Ja, voll.
Und das ist zum Beispiel für mich das Toxischere gewesen, weil zum Beispiel eine gewisse Eifersucht zu haben, ist in Ordnung.
Aber ich finde, was wir halt irgendwie noch nicht besprochen haben in dem ganzen Thema, ist halt wirklich diese Codependence. Irgendwie du, wenn du in so einer Beziehung bist, wo beide ihren Beitrag dazu leisten, dass dieses Abhängigkeitsverhältnis voll aufrechterhalten wird, dann leisten ja beide ihren Beitrag auch zu dem, dass ein Mensch voll abhängig von der anderen Person ist, deswegen toxisch. Ja. Und ich glaube, dass es einfach so viele Partnerschaften gibt, wo ein toxisches Relationship-Behavior auf so viele unterschiedliche Arten und Weisen einfließt. Und ich finde, das ist zum Beispiel nicht nur jetzt im Sinne von, wir gängen weg und die andere Person darf nicht ihren eigenen Shit machen, sondern auch im Sinne von, du darfst keine eigenen Entscheidungen treffen. Ja. Du bist in Gesprächen, also ich erlebe das zum Beispiel gelegentlich, wenn Paare neben mir sitzen und die Frau sagt was oder der Mann sagt was, gibt es natürlich auch, und die andere Person, der Partner, fährt da komplett drüber. So, was redest denn du schon wieder für einen Scheiß? So auf die Art.
Ja,
und ich glaube, dass sogar sowas toxisch ist, weil du die immer herabgesetzt fühlst, im Gegensatz zu deinem Partner. Dein Partner stellt sich aber im Gegensatz zu dir vor einer Gruppe als überlegen dar.
Und ja, sogar das ist toxisch. Das ist toxisch. Aber zum Beispiel, ich stelle mich ja in deinem Verhalten, zum Beispiel, das finde ich absolut toxisch, was du sagst, aber im Fall von dem, dass ich ein bisschen eifersüchtig bin auf irgendwelche depperten Weiber, die mir in Wahrheit, wo ich eh weiß, dass es wurscht ist, da stehe ich trotzdem mit meinem Partner auf einer Ebene. Da steht für mich vielleicht das Mädchen auf der anderen Seite nicht auf meiner Ebene, weil ich mir denke, so was willst du eigentlich? Aber das ist für mich ja nicht, das ist meine toxische Beziehung zu ihr und vielleicht zu mir, aber nicht zu meinem Partner.
Voll.
Ich finde, da, es gibt eine natürliche Eifersucht, die sich aber auch oft nicht auf den Partner ausspielt, weil ich mir denke, so, das relativiert sich ja dann. Wenn dein Partner sich korrekt verhält.
Ja, Eifersucht ist ja immer dann da, wenn du glaubst, es nimmt dir wer was weg, was eigentlich dir gehört. Ja. Und du fühlst halt irgendwie dein Eigentum, aber unter Anführungszeichen, oder dein Revier gefährdet.
Ja.
Und ich finde, ganz ehrlich, also wie gesagt, als Person, die selber sehr viel mit Eifersucht sich befasst hat. Und ich habe auch schon etliche Artikel darüber geschrieben. Und ich finde es nicht eine sehr charming, eine sehr charmante Persönlichkeitsfacette von mir selber. Aber ich gehe damit sehr ehrlich um.
Und das extrem hast.
Es ist teilweise extrem, aber ich glaube halt nicht, dass man damit so.
Aber das ist nichts Toxisches, wenn es.
Doch, glaube ich schon. Ich glaube schon, dass es toxisch werden kann.
Ja, aber nicht im Normalzustand. Weil zum Beispiel mein Freund findet das süß, wenn ich eifersüchtig bin.
Ja.
Weil wir beide wissen, es hat keine Hand, keinen Fuß. Ich glaube, es wird toxisch, wenn man dem Ganzen zu viel Raum gibt, auszubreiten.
Voll,
und sich eben, wie du gesagt hast, über einen Partner stellen. Ja, ich glaube, das ist über einen Partner stellen, ist ein Hauptpunkt, was toxisch ist. Du stellst dich über deinen Partner und glaubst.
Und du bevormundest den.
Ja, oder du überkritisierst ihn. Das Schlimmste, finde ich, sind Menschen, die einen überkritisieren. Ich glaube, das ist das Toxischste, was man.
Du wärst sofort weg, das würde einfach nicht bocken.
Ja, aber das ist in jeder Beziehung schlecht. Weil zum Beispiel zu kritisieren, wie ein anderer Mensch ist, auch in einer Freundschaft, ist nicht gesund. Entweder liebst du den Menschen, wie er ist, freundschaftlich, beziehungstechnisch, oder du wendest dich sukzessive ab und sagst, okay, das passt nicht. Dann machen wir einen Schlussstrich oder sagen so, okay, die Freundschaft hat jetzt mal ein bisschen Abstand gebraucht oder Beziehung ist zu Ende.
Ja.
Aber ich finde, dass Leute halt so, ich weiß, du musst doch nicht mit jemandem, also ich weiß von Freundschaften, dass ich mit Freundschaften halt super streng immer war. Es hat nicht funktioniert, dann habe ich es beendet. Wie eine Beziehung. Weil Freundschaften funktionieren manchmal gar nicht so. Zum Beispiel, das war dann zum Teil so toxisch, weil man sich aneinander gehaftet ist, weil man befreundet war und sich gedacht hat, man kann sich nicht lösen voneinander.
Ja.
Anstatt zu sagen, hey, wir kommen gerade überhaupt nicht klar, wir sind komplett verschiedene Lebensweisen, lass doch mal eine Pause einlegen. Wir beide briefen. Einfach so mal, jeder macht sein Ding und in Wahrheit, wenn das eine gute Freundschaft ist, kommt man
dann wieder zusammen. Dann findet man eh wieder zusammen, ja, voll.
Also ich kann das von meiner besten Freundin aus der Schulzeit sagen. Meine besten Freundin aus der Schulzeit und ich sind ein Herz und eine Seele gewesen, wie wir Anfang 20 noch waren. Ja, dazwischen hatten wir schon in der Schulzeit mal einen Streit, aber das mal außen vor gelassen. Wir waren ein Herz und eine Seele. Da war ich in Berlin, ich war in Amsterdam, sie hat alles mitgestanden, sie war immer da. Wenn ich zurück in Wien war, habe ich mich von ihr verlassen gefühlt, weil sie nicht, es war nicht da, wie das hätte sein sollen. Wir haben uns so komplett zerstritten, ohne jemals darüber geredet zu haben, was wirklich passiert ist. In Wahrheit haben wir uns auseinandergelebt, wir haben jeder unser Leben gelebt und kamen eigentlich nicht klar, wie der andere war, weil wir uns immer in Konkurrenz gesehen haben zueinander. Ich wollte mehr so sein wie sie und sie wollte so sein vielleicht wie ich. Ich möchte da jetzt gar nichts außen vornehmen, aber wir haben uns schon die Gespräche gehabt, dass wir gesagt haben, okay, wir beneiden den anderen um diese und diese Eigenschaft.
Oder um die Erfahrung.
Nicht, es war Eigenschaft in unserem Fall, aber es ist jetzt unsere Sache. Und wir hatten jetzt, ich glaube, es sind 4 Jahre vergangen, keinen Kontakt. Und vor 1,5, 2 Jahren hatten wir wieder Kontakt. Durch eine Party, wo ich sie gesehen habe und gedacht habe, so scheiß drauf, ich rede jetzt an. Das war so das zweite Mal, dass ich sie gesehen habe. Und dann habe ich gemeint, so, ich möchte nicht mit ihr zerstritten sein. Ich liebe sie. Ich möchte mit diesen Menschen den Schritt gehen, dass ich, wenn ich heirate, dass sie bei mir ist.
Ja,
weil sie mir
so, so wichtig ist. Oh Gott, ist. An solche Sachen denke ich auch so oft. Ja. Wer ist dann da? Ist dann da in so einer Situation?
Wer ist für dich wichtig und wen möchtest du dabei haben? Und ich habe mir gedacht, sie ist mehr ein Mensch. Ich möchte sie niemals in meinem Leben bei diesen großen Steps missen wollen. Ich habe sie bei so vielen Steps dazwischen schon gemisst, aber es ist wichtig, sie zu haben. Aber es war die Beziehung, die wir hatten, war super toxisch davor. Und wir sind jetzt gute Bekannte, Freundinnen, wie man es auch nennen mag, wir treffen uns ab und zu, trinken was miteinander. Ja, klar ist die Beziehung niemals das Gleiche, wie sie mal war, aber wir waren auch jung und hatten viel mehr Zeit, wir konnten viel mehr miteinander abhängen. Jeder hat dann halt andere Freunde in der Zeit gefunden, andere Interessen, würde ich jetzt nicht sagen, weil wir haben die gleichen Interessen eigentlich prinzipiell.
Aber jeder hat halt sein Leben gelebt.
Aber jetzt, wenn wir uns sehen, bin wieder zurückgekommen zu ihr und weiß einfach, dieser Mensch ist im Prinzip für immer in meinem Leben da. Der wird jetzt auch nicht mehr weichen. Es wird wahrscheinlich nicht mehr so intensiv, wie es mal war.
Aber das weiß man ja auch nie.
Ja, aber weil die Jugend auch nicht. Die Jugend ist einfach intensiver. Du bist mit Anfang 30, kurz vor den 30, du hast nicht mehr die Zeit. Du hast einen Job, du musst arbeiten gehen, du musst schauen, dass du überhaupt dein Social Life irgendwie unterbringst. Als Student hast du einfach die Zeit.
Du hast die Zeit, dass du deine Beziehungen halt so gestaltest irgendwie und so viel Zeit dafür aufwendest.
Aber ich habe gelernt, die Beziehung, die ich mit ihr hatte, und das war mein größtes Learning, dass die Beziehung, erstens, dass toxische Beziehungen immer von zwei Seiten ausgehen. Das heißt, geben oder nehmen, was das betrifft. Und das andere ist, was mir sehr viel gebracht hat, dass es halt auch überbrückbar ist, wenn man sich auch dessen bewusst wird. Wir haben uns beide nicht gut getan, wir haben beide eingesehen, wir haben beide Fehler begangen.
Zu einem Zeitpunkt, ja, manchmal tut man sie wirklich zu dem Zeitpunkt einfach nicht gut.
Aber wir haben gelernt, darüber umzugehen, wir haben darüber geredet, wir haben auch gesagt, wir hören auf zu reden drüber. Aus dem einfachen Grund, weil es bringt nichts. Wir können jetzt nicht mehr genau sagen, das was unsere Probleme waren. Weil wir uns nicht mehr so fühlen wie damals. Weil wir jetzt fühlen wir einfach nur noch mehr, wir mögen uns. Wir vermissen uns. Wir haben eine Freundschaft hinter uns gebracht, die viele Menschen gerne in ihrem Leben wahrscheinlich auch haben wollen. Weil wir einfach, sie war meine Schwester und sie ist immer meine Schwester im Herzen. Und das ist einfach mich. Das war mein toxischer Beziehungslehrmeister am besten. Was hat es mir gebracht? Das Verlassenwerden von ihr oder das Verlassen von ihr hat mir einen neuen Lebensstep auch ermöglicht. Und ich finde, man sollte, und das ist ein Weg der Perspektive.
Und auch ein schöner Schlusssatz.
Ja, man sollte darauf achten, seine Perspektive genau zu wählen, wie bei einem schönen Instagram-Bild. Es ist immer nur Perspektive. Du kannst deine Bauchmuskeln in einem perfekten Licht spielen lassen und im anderen Licht hast du einen kompletten Bauch, fette Oberschenkel, fette Taille, weil einfach die Perspektive falsch ist. Man muss die Perspektive drauf lenken, auch bei toxischen Beziehungen. Sie bringen dich zu dem, was du sagen kannst und sein möchtest.
Und man ist das, was man dann danach aus sich selber macht. Wie kann man sich selber daraus emanzipieren und was lernt man daraus? Was
nimmt man mit? Ich kann dir eins sagen, ich glaube, dass du aus jeder toxischen Beziehung rauskommst. Und ich glaube, dass du aus jeder Beziehung auch was retten kannst. Retten kannst, wenn sich beide dazu bereit sind, hinzusetzen und zu kommunizieren. Ich glaube, Kommunikation ist heute unser Keyword und deswegen sage ich jetzt Cheers und Cheers. Goodbye.
Leute, danke fürs Zuhören.
Ja, aber sagt uns doch einfach mal, was ihr sagt. Was machen für euch toxische Beziehungen aus?
Was waren eure Erfahrungen?
Und was ist für euch das Toxischste in einer Beziehung? Ist es wirklich die Eifersucht? Oder ist es das ständig Zusammenpicken? Oder ist es dieses, man kriegt die Nachricht nicht dann, wenn man es sich wünscht?
Ich finde es immer ziemlich cool, wenn man dann echt die Augen zumacht und sich denkt, was will ich jetzt eigentlich? Was ist jetzt mein innigster
Pizza.
Wunsch?
Pizza.
Pizza, Pizza, Pizza.
Ich will Pizza.
Habe ich leider nicht, Leonie. Oh mein Gott, aber ich bringe es.
Aber du wohnst unab zu...
La Pausa, oh mein ja, Gott, aber La Pausa kommt
mir Werbung, unbezahlte Werbung.
Entschuldigung, aber La Pausa ist die beste Pizza in Wien.
Nicht ganz wahr, aber...
What?
Aber wir sind unbezahlte Werbung hier. Aus jetzt.
Auf alle Fälle, danke fürs Zuhören.
Ja, wir sagen auf Wiedersehen. Das war Couchgeflüster.
Ciao, macht es gut.